Die Karthager bauen eben jetzt einen Kanal, der den Kriegshafen direkt mit dem Meer verbinden soll, heimlich. Die Römer kriegen nichts davon mit. Und gleichzeitig hat man die letzten Jahre damit verbracht, eine Flotte wieder aufzubauen, ne? Indem man Bauholz zum Beispiel aus Häusern oder sonst etwas genommen hat, um Schiffe zu bauen, um eine Flotte zu bauen. Und in dem Moment, wo der Kanal fertig ist, man macht so den letzten Durchstich, dann hat man auf einmal so die Durchfahrt ins Meer. Die Römer sind davon anscheinend komplett überrascht. Und dann läuft auf einmal so eine karthagische Kriegsflotte da aus, die es eigentlich nicht geben dürfte. Die Römer sind komplett überrascht.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Christian Rollinger über die Belagerung und Zerstörung Karthagos im Dritten Punischen Krieg. Christian erklärt, warum sich der von Rom erwartete schnelle Sieg zu einer dreijährigen Belagerung entwickelte und wie Karthago trotz seiner schwierigen Ausgangslage lange Widerstand leisten konnte. Wir sprechen über Scipio Aemilianus, die Blockade der Stadt und über die erbitterten Kämpfe während des abschließenden römischen Angriffs. Abschließend geht es um die Zerstörung Karthagos, die verbreitete Legende über das Salz in der Erde und die langfristige Geschichte der später neu gegründeten römischen Stadt Karthago. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. Danke an alle, die mich bei Steady und Ko-fi regelmäßig unterstützen. Und danke an Markus, Emanuel, Max und einen anderen Markus für Spenden via PayPal. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Zentral ist natürlich Teil 1, bei dem es um die Vorgeschichte des Dritten Punischen Kriegs ging. Und damit genug der Vorrede. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem August 2026.
Bevor wir uns den Kriegsausbruch als solches und dann den Verlauf des Krieges angucken, vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick zurück auf das Jahr 152-51, weil das sehr, sehr entscheidend ist für das Verhältnis von Rom und Karthago. Und weil man merkt, wenn man sich die Quellen anschaut, dass sich da in den beiden Stadtstaaten etwas geändert hat, sowohl auf karthagischer Seite wie auf römischer Seite, was eben dann ausschlaggebend ist und was mehr oder weniger in diesen Krieg hineinführt. Also nochmal zur Erinnerung, Massinissa okkupiert 152 vor Christus das Gebiet der sogenannten Großen Ebenen, ne, und der Stadt Tuga sowie 50 weitere Städte. Also im Grunde eigentlich das ganze westliche Libyen. Die Grenze zwischen seinem Gebiet und dem Gebiet Karthagos rückt damit durch diese Okkupation auf knappe 100 Kilometer an die Stadt heran. Das heißt also, das Gebiet von Karthago wird enorm eingeschnitten durch diese Okkupation. Und die Karthager machen das, was sie immer machen. Eine römische Gesandtschaft wird herbeigerufen. Und diese Gesandtschaft wird eben angeführt von Cato dem Älteren, dem berühmten Cato dem Älteren, wahrscheinlich mit einem anderen bedeutenden Senator an seiner Seite, nämlich einem Mann namens Cornelius Scipio Nasica. Also ein Angehöriger dieser Gens, der Cornelia, zu der auch Scipio Africanus und später Scipio Aemilianus, der ja gleich eine Rolle spielen wird, die eben auch zu dieser Gens gehören. Von beiden Seiten verlangen die Römer von Anfang an, noch bevor sie irgendetwas entschieden haben, die Entscheidung ohne Murren zu akzeptieren. Und Massinissa sagt natürlich ja, weil er davon ausgehen kann, dass es in seinem Sinne sein wird. Und Karthago sagt nein. Und daraufhin kehrt die Kommission nach Rom zurück und die Entscheidung ist für Massinissa gefallen. Und diese Situation, also konkret 152, die Ereignisse um die großen Ebenen, das vergiftet die politischen Beziehungen zwischen Karthago und Rom vollends, würde ich sagen. Und vor allem, es vergiftet innerhalb dieser beiden Gemeinwesen die politische Atmosphäre. In Karthago selbst ist es vielleicht am ehesten zu verstehen. Ne? Also man fühlt sich da jetzt seit 10 Jahren sehr ungerecht behandelt und es geht halt jetzt langsam wirklich um die Existenzbasis Karthagos als unabhängiger Staat. Wir haben sozusagen von Appian die Überlieferung, dass es 3 Fraktionen, also 3 grobe Parteiungen in Karthago gegeben haben soll, eine pro-römische und eine pro-numidische Partei, was aber im Grunde aufgrund der politischen Lage fast dasselbe ist. Und eine 3. Fraktion wird erwähnt, die Appian als die demokratische Partei bezeichnet. Das muss jetzt nichts unbedingt heißen. Also das heißt jetzt nicht, dass die anderen sind irgendwie böse Diktatoren und die demokratische Partei, die will ein demokratisches Karthago und das sind deswegen automatisch die Guten, sondern es hat etwas damit zu tun, wie in antiken Quellen sozusagen politische Feindschaft gegen externe Feinde häufig korreliert mit Haltungen zu der Art und Einstellung zu der Art und Weise, wie das eigene Gemeinwesen organisiert ist. Also die demokratische Partei ist jetzt nicht unbedingt, also man sollte den Namen nicht überbewerten, wir wissen nicht genau, wieso Appian sie so bezeichnet. Aber diese 3. Fraktion auf jeden Fall wird jetzt tonangebend. Und sie verfolgt eine fast schon, könnte man sagen, nationalistische Politik. Ne? Also es ist sehr auf Karthago zentriert, gegen Rom, gegen Massinissa. Man will sich wehren, man will irgendwie Widerstand leisten. Und wir hatten es in der letzten Folge schon kurz erwähnt, 151 führt es dann eben zu einem Konflikt. Diese pro-numidische Partei, die Anhänger dieser Partei werden aus Karthago verbannt. Sie gehen zu Massinissa, der beginnt darauf einen Krieg gegen Karthago, beziehungsweise er eigentlich nicht einen Krieg, er fordert sie auf, die Leute wieder zurückzunehmen. Karthago verweigert das und dann kommt es zu einem Krieg. Die Karthager stellen ein Heer auf, werden bei Horoskopa besiegt und willigen zuerst in eine Kapitulation ein, dann werden die Truppen aber aufgerieben auf dem Rückzug. Also das ist sozusagen der Casus Belli für Rom. Das ist aber auch der Moment, weil es eine Verletzung des Vertrages von 201 ist. Karthago darf nicht ohne römische Einwilligung Krieg führen in Afrika. Es ist aber gleichzeitig sozusagen ein Effekt dieser Entscheidung von 152 und der Tatsache, dass eben jetzt diese romfeindliche, in Anführungszeichen demokratische Partei, einen Kurs führt, der sich an den Interessen Karthagos orientiert und der auf nicht unbedingt auf Konflikt mit Rom aus ist, aber der den Konflikt mit Rom nicht scheut. Gleichzeitig wissen wir auch, oder wir können es zumindest an verschiedenen Sachen beobachten, dass in Rom die Stimmung seit 152, 51 auch vergiftet ist gegen Karthago. Also irgendetwas hat sich da auch gedreht. Und das nochmal, wir haben nicht genug Quellen, um das wirklich im Detail verfolgen zu können. Und die Quellen, die wir haben, sind nicht so ausführlich, wie wir es gerne hätten. Also es ist nicht so die Situation wie in der Spätzeit der Republik, wo wir mit Ciceros Briefen quasi die Senatsdebatten Tag für Tag rekonstruieren können für verschiedene Phasen. Das haben wir gar nicht. Was wir haben, ist im Essenz also ein bisschen Polybios und ein bisschen Appian und ein bisschen Plutarch. Aber was wir wissen können oder was wir erfahren aus diesen Quellen, hängt vor allem eben mit dieser Person von Cato dem Älteren zusammen. Er wird nach dieser Gesandtschaftsreise, die er angeführt hat, 152, offensichtlich zu einem erbitterten Feind Karthagos. Es gibt diese berühmte Episode, die bei Plutarch geschildert wird, die allerdings andere Quellen auch aufgreifen, dass Cato der Ältere jede Rede, jede Wortäußerung im Senat beschlossen haben soll mit dem Zusatz, dass er der Meinung sei, übrigens, dass Karthago zerstört werden solle. Also dieses berühmte, in der in Deutschland bekannten Fassung ist es das berühmte Ceterum censeo Carthaginam delendam esse. Also im Übrigen denke ich, dass Karthago zerstört werden sollte. Das Interessante an diesem Zitat ist, dass es vollkommen falsch ist. Also diese lateinische Wendung davon ist eine Erfindung mehr oder weniger der Forschung des 19. Jahrhunderts. Wir haben viele Quellen, wie gesagt, die das Ganze überliefern. Also Cicero berichtet davon, Velleius Paterculus, Valerius Maximus, Plinius der Ältere. Also das sind alles Quellen so im 1. Jahrhundert vor und 1. Jahrhundert nach Christus ungefähr. Sie berichten, dass Cato so etwas gesagt haben soll oder dass das seine übliche Formel sozusagen zum Abschluss einer Rede gewesen sein soll, aber sie geben den Satz nicht als Zitat wieder. Und sie unterscheiden sich auch in den Paraphrasen, die sie anbieten. Also zum Beispiel, was die was die Vokabeln angeht. Für ein deutsches Publikum und für ein französisches Publikum, es erinnern sich vielleicht einige noch an diesen Asterix-Band. Ich habe gerade vergessen, welcher es ist, aber es ist ein Band, in dem Asterix und Obelix vor Gericht stehen, in irgendeiner Art von Gerichtsprozess sind, in Rom, glaube ich. Und ihr Anwalt ist jemand, der von seiner eigenen rhetorischen Fähigkeit sehr überzeugt ist. Und er beginnt jede Rede mit Delenda Carthago. Und dann der Witz ist, dass er nie dazu kommt, um seine Rede wirklich zu Ende zu bringen. Also das ist so ein geflügeltes Wort geworden. Allerdings dieses Delenda, ne, also von Delere, zerstören, vernichten, kommt in den meisten Quellenüberlieferungen, die über Cato den Älteren berichten, nicht vor, sondern es werden andere Begriffe verwendet. Also exidere, ausschneiden, auslöschen, ausmerzen, tollere, niederwerfen, diruere, zerstören. Solche Wendungen. Ne? Das Delere ist gar nicht so im Fokus. Die einzige Quelle, die wir haben, die das Zitat tatsächlich als Zitat überliefert, ist Plutarch. Und Plutarch in seiner Vita, also in seiner Biografie von Cato dem Älteren, schreibt, dass, also gibt ein Zitat wieder von Cato. Das Problem ist jetzt natürlich, dass Plutarch auf Griechisch geschrieben hat. Für ein Publikum, das Griechisch konnte. Das heißt auch, dass Zitat, was er wiedergibt, ist eine griechische Fassung. Also auf Griechisch, auf Altgriechisch lautet es Dokei de moikai kachidona me ene. Also es scheint mir aber auch gut, dass Karthago nicht sei, wenn man es ganz wortwörtlich überliefert. Daraus haben dann im 19. Jahrhundert die modernen Editoren und Philologen, die eben das Ganze, also die Plutarch editiert und übersetzt haben, zuerst auf Latein übersetzt, bevor es in moderne Sprachen übersetzt worden ist, die haben eben versucht, dieses Zitat wieder zurück ins Lateinische zu übersetzen und zu gucken, was jetzt, wie es im Original hätte klingen können. Und da heraus entwickelt sich diese Version mit dem Ceterum Censeo. Das hat, also es gibt ganze Aufsätze, die nur explizit darauf aus sind, zu versuchen, die richtige Version von dem zu rekonstruieren, was Cato gesagt hat. Und dass er es gesagt, also dass das der Fall ist, dass er das tatsächlich häufig gesagt haben soll, irgendeine Art von Formel oder irgendeine Art von wiederkehrendem Ausdruck, der eben darauf hinausläuft, da, das scheint sicher. Ne? Also wir haben eine Menge unabhängige Überlieferungen, die das berichten. Das Interessante ist allerdings, das ist ja so das, was allgemein bekannt ist, ne? Cato, Delenda Carthago und so weiter. Was weniger bekannt ist, was aber bei Plutarch explizit in dem gleichen Absatz überliefert wird, ist, dass das nicht unwidersprochen geblieben ist. Also bei Plutarch haben wir ausgerechnet genau diesen Scipio Nasica, also seinen Begleiter in dieser Gesandtschaft, ein Schwiegersohn von Africanus und zu diesem Zeitpunkt der Princeps Senatus, also der angesehenste und prestigeträchtigste Senator, den es gibt, der soll dann die ganze Zeit darauf reagiert haben. Cato hält eine Rede und er beendet sie mit seinem Ceterum Censeo. Und dann Scipio Nasica, das kann man sich vielleicht so vorstellen, Scipio Nasica hält dann eine Rede vor ihm oder nach ihm und er beendet es mit einer anderen Version des gleichen Satzes, nämlich Doce Moica Chidona Ene. Also ich denke, Karthago sollte sein. Also soll weiter bestehen bleiben. Das heißt, wir haben die eigenartige Situation, die bei Plutarch geschildert wird, dass die zwei der wichtigsten Senatoren der Zeit gegensätzliche Meinungen vertreten. Das ist jetzt noch nicht so ungewöhnlich, aber das auch tatsächlich dann immer wieder öffentlich äußern und dass das so eine Art von Legende wird. Ne? Also dass es diese beiden Äußerungen Tag für Tag bei jeder Rede, bei jeder Debatte des Senates geben soll. Was können wir daraus jetzt nehmen von historischer Seite, außer einer netten Anekdote? Wahrscheinlich, dass wir uns das so vorstellen können, dass der Senat als Institution, ne, also als die entscheidende Institution, die die Fäden der Außenpolitik in der Hand hält, gespalten war. Und dass es keine einheitliche Vorstellung gab oder keine einheitliche Linie gab, wie man mit Karthago umgehen sollte. Wenn man die Analogien der Moderne sucht, Falken und Tauben, ne, aus der US-Politik, es gab offensichtlich Falken wie Cato, die Karthago zerstören wollten, und es gab Tauben wie Scipio Nasica, die zumindest nicht ganz zerstören wollten. Ne? Und die Gründe dafür werden teilweise auch bei Plutarch und in anderen Quellen ein bisschen wiedergegeben. Cato sieht Karthago offensichtlich als eine Gefahr. Oder er tut zumindest so. Eine andere berühmte Anekdote, die eben mit ihm in Verbindung gebracht wird, ist, dass er bei einer, während einer Senatssitzung, als er gerade eine Rede hielt, wo es auch um Karthago ging, da habe er absichtlich, aber es sah so aus, als ob es einfach nur so passiert ist, Feigen in den Senat mitgebracht und er hat die Feigen in den Falten seiner Toga versteckt. Also nicht versteckt, aber er hat sie mitgebracht in den Falten seiner Toga. Die Toga ist ja dieses berühmte Nationalgewand der Römer, also ein unglaublich unhandliches und schweres, dickes, wollenes Produkt von 3 bis 4 Metern Länge, je nachdem, was man um sich wickelt. Das berühmte, alle Darstellungen von Cicero und so weiter, das trägt er mit dieser Toga. Und die Toga formt, wenn man sie richtig anlegt, und man kann sie ja nicht selbst anlegen, sondern man muss, weil sie so groß und so schwer ist, es muss einem geholfen werden und man braucht 1 oder 2 Sklaven, die einem das anlegen. Und dann formt es sozusagen auf ungefähr auf Brusthöhe eine Falte, also die so herunterkurvt, und das nennt man den Sinus. Also das ist nicht nur ein dekoratives Element, wo man ganz lange damit verwendet hat, um die Falten so richtig so zu zupfen, dass sie so aussehen, wie sie aussehen sollten, sondern das ist gleichzeitig auch ein praktisches Element, weil in den Sinus kann man Sachen ablegen. Also das ist mal so eine Papyrusrolle, ein was weiß ich sonst. Also es ist so eine Art von kleiner praktischer Tasche. Und in diesem Sinus hat eben Cato der Ältere Feigen gesteckt und die ihm dann jetzt bei seiner Senatsrede rauspurzeln und auf den Boden des Senates fallen. Ne? Und dann nutzt er diese Feigen, das war natürlich alles inszeniert, und er weist darauf hin, dass, meine lieben Mitsenatoren, sind Feigen, die vor nicht einmal 3 Tagen in Karthago gepflückt wurden. Und alle reagieren komplett erschüttert und bestürzt und große Aufruhr. Und man fragt sich natürlich, was ist jetzt daran so schlimm, dass er Feigen aus Karthago hat? Der Punkt, auf den er hinausfällt, ist die physische, die geografische Nähe von Karthago. Wenn man Feigen ernten kann und sie 3 Tage später in Rom sind, ist das sehr, sehr, sehr nah für antike Verhältnisse. Es ist ein Hinweis auf den Wohlstand von Karthago. Ne? Also man hat die Feige steht für die landwirtschaftliche Produktion. Und es ist eine Anspielung auf die Nähe von Karthago. Ne? Und die Implikation dahinter ist, Karthago wird wieder mächtig und sie sind so nah, wenn sie wollen, dann können die in 3 Tagen mit einer Flotte hier sein und uns angreifen. Also er spielt mit diesen Befürchtungen, mit diesen Ängsten, die vielleicht noch ein Überbleibsel des 2. Punischen Krieges sind. Das wissen wir auch. Also er macht das häufiger in anderen Reden, als wenn es zum Beispiel um eine Debatte mit karthagischen Gesandten geht, führt er explizit als Argument, wieso man gegen sie entscheiden sollte, auf dass sie Italien verwüstet haben. Das heißt, er scheint es tatsächlich als Argument immer wieder in seinen Reden benutzt zu haben. Guckt euch an, was die vor 50 Jahren mit uns gemacht haben. Stimmung gegen Karthago zu machen. Das Interessante auch daran, an dieser ganzen Feigengeschichte ist jetzt, ist das eigentlich realistisch oder nicht? Es gibt Autoren, also bei der Vorbereitung habe ich ein paar Aufsätze gelesen, wo zum Beispiel gesagt wird, dass das alles sowieso Quatsch sei, weil 3 Tage segeln, das wäre überhaupt nicht möglich und man müsse mindestens 1 Woche veranschlagen und jeder hätte das auch gewusst und deswegen eigentlich alles, alles gelogen, erstunken und erlogen von Cato dem Älteren. Und da ist jetzt interessant sozusagen, dass in Trier ein Kollege von mir, Pascal Warnking, eine Doktorarbeit geschrieben hat, die sich explizit mit Seerouten und Schifffahrt in der römischen Zeit auseinandergesetzt hat und der eben aufgrund von modernen meteorologischen Daten, also relativ detaillierten meteorologischen Daten von wissenschaftlichen Behörden und von öffentlichen Behörden, die eben sozusagen das Wetter und die klimatischen Bedingungen im Atlantik und im Mittelmeer und in anderen Weltmeeren messen, dass er die genommen hat und verbunden hat mit einer Software zur Navigation, die zum Beispiel auch bei Regatten und im Profisport, im Profisegelsport eingesetzt wird. Und er hat einfach er hat meteorologische Daten von einem ganzen Jahr genommen und hat einfach für jeden Tag in diesem Jahr mehrere, und ich meine jetzt nicht 1 oder 2, sondern eher Dutzende von Simulationen durchgeführt für die entsprechende Route zwischen 2 Städten, um eben zu einer Art quantitativen Analyse gelangen zu können, zu einer statistischen Auswertung gelangen zu können. Und um zu schauen, wie effizient diese Routen sind, wie lange es dauert, wo man vorbeifährt und so weiter. Und wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dann ist der Median der Zeit, die man braucht, um zwischen Karthago und Rom zu segeln, 4 Tage. Das ist erstaunlich nahe an dem, was Plutarch auch sagt. Das Maximum anhand von diesen Wetterdaten sind 6 Tage. Und der Rekord den wir aus einer antiken Quelle haben, nämlich aus Plinius dem, aus der Naturgeschichte von Plinius dem Älteren, der schreibt, dass es einmal passiert sei, dass ein Schiff Alte Rhodie, also am nächsten Tag in Rom angelangt sei, also nach nur einem Tag Segelzeit. Und das konnte man, das konnte er nicht rekonstruieren aufgrund dieser Wetterdaten, aber diese 3 Tage Segelzeit scheint hinzuhauen. Also das ist etwas, was durchaus vielleicht häufiger vorgekommen ist. 4 Tage scheint so der Durchschnitt gewesen zu sein. Und dann macht diese ganze Anekdote ein bisschen mehr Sinn, wenn man das jetzt als Grundlage davon hat. Also es geht ihm darum zu warnen, Karthago ist wieder wohlhabend und Karthago ist nah dran an uns. Die können eine Gefahr für uns bleiben. Und diese Debatten, also wir können sie nicht richtig verfolgen, weil wir nur so einzelne Episoden haben. Aber es muss irgendwie so eine Art an der Tagesordnung gewesen sein, vielleicht oder nicht. Oder gelegentlich muss man darüber geredet haben, was man eben mit Karthago tun soll. Und diese 2 Gruppierungen stehen sich gegenüber. Interessanterweise haben wir aus dem 1. Jahrhundert in einem Werk von Cicero, was überhaupt nichts mit Geschichte zu tun hat, sondern wo es um Rhetorik geht, also die Art und Weise, wie man eine Rede hält, wie man argumentiert, wie man Leute überzeugt, auch als Gerichtsredner. Die Schrift heißt De Invenzione. Und da kommt einmal an einer komplett unerwarteten Stelle, wenn es darum geht, wie man mit Argumenten umgeht, also wie man so Schlussfolgerungen zieht und das Publikum auf seine Seite zieht, da bringt er auf einmal Karthago ins Spiel. Und einfach nur als ein Beispiel, weil das anscheinend in den römischen Köpfen so präsent war, oder, was auch eine interessante Vermutung ist, weil die Reden, die da gehalten wurden zu Karthago, irgendwie noch überliefert waren durch die Senatsprotokolle zum Beispiel, weil man zum Beispiel wusste, was Cato gesagt hat noch oder was Scipio Nasica gesagt hat. Und Cicero schreibt in die Invention, ich zitiere das ganz kurz, ist nur ein Satz, es geht eben, wie gesagt, um die Beweisführung und darum, wie man Argumente so gestaltet, dass sie überzeugend werden. Und er schreibt, Zitat, werden beide Beweise übergangen, wird sie die Argumentation dreigeteilt. Zum Beispiel in folgender Art, entweder müssen wir die Karthager fürchten, wenn wir sie unversehrt lassen, oder wir müssen ihre Stadt zerstören. Aber sich zu fürchten ist zweifellos nicht in Ordnung. Also bleibt nur übrig, dass wir die Stadt zerstören. Zitat Ende. Das ist, wie gesagt, das ist jetzt keine historische Quelle in dem Sinne, dass uns das etwas sagt über diese Debatten, aber es ist ein schönes Beispiel dafür oder es ist ein lebendes Beispiel dafür, glaube ich, dass das ein Thema ist, was viel debattiert worden ist und dass wir vielleicht in dieser einfach nur theoretischen Überlegung von Cicero ein Echo davon haben, wie diese Debatten geführt worden sind. Das ist also das berühmte Ceterum Censeo, ne, dass Karthago unbedingt zerstört werden muss. Das ist die Stellungnahme, die einer der einflussreichen Senatoren seiner Zeit gibt. Vielleicht nochmal kurz zu Cato dem Älteren, der ja eine der wenigen Personen ist, die man vielleicht, auch wenn man nicht Althistoriker ist, schon mal identifizieren kann aus der Zeit der klassischen Republik, also wo man konkret etwas mit dem Namen verbindet. Er war einer der wichtigsten Senatoren seiner Zeit, bekannt dafür, dass er eine sehr konservative Einstellung vertrat zu allen möglichen Dingen und dass er vor allem eben auch ein sehr konservatives Bild des Senatorenstandes an sich präsentierte, ne? Er hielt so diese ursprünglichen Werte, die Virtus der römischen Männer hoch und er vertrat sozusagen diese Sichtweise, dass der römische Senator im Grunde ein Großbauer ist, der auf dem Feld steht, der sich um seine Landwirtschaft kümmert und nebenbei Politik macht und der eigentlich komplett desinteressiert ist an diesem ganzen Ruhm und Ehre und Beute, außer es ist im Dienste des Staates und Handel interessiert ihn nicht und so weiter. Das ist das Bild, was er von sich selbst präsentiert. So ist er auch ein bisschen in die Überlieferung eingegangen. Er ist gleichzeitig einer der frühesten lateinischen Autoren, die wir haben. Er hat ein paar Dinge geschrieben, von denen aber nur sein Werk über die Landwirtschaft tatsächlich überlebt. Das ist aber eines der frühen Werke auf Latein. Es ist relativ erstaunlich, wie spät wir tatsächlich lateinische Literatur fassen können, weil das allermeiste davon beginnt erst so gegen Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus. Und Cato ist eben einer der früheren davon. Er ist aber gleichzeitig, um das so ein bisschen, also wichtige Person, konservativer Politiker, jemand, dem sehr an dieser traditionellen Sicht auf Rom gelegen ist. Er ist aber gleichzeitig auch jemand, der, und das wissen wir, bekannt dafür ist, dass er durchaus an Geld interessiert war. Ne? Also seine Anleitungsschrift zur Landwirtschaft will Profit maximieren. Es ist eine Anleitung, wie man ein großes Gehöft führt, wie man mit Sklaven umgeht, was man anbauen soll und so weiter. Und da drin äußert er sich häufig sehr, sehr apodiktisch über alle anderen Berufe. Also Händler, der Handel ist schmutzig. Geldgeber, also Kreditleiher sind, werden gleichgesetzt mit Mördern. Und er vertritt eben sehr dezidiert so nur die Landwirtschaft ist wirklich positiv. Gleichzeitig wissen wir aber, dass Cato sehr viel Geld damit verdient hatte, dass er Seedarlehen erbracht hat. Also das heißt im Grunde so eine Art von, so eine Mischung aus Kredit geben und Assekuranz für Leute, die, für Händler, die eben über See handeln und ihre Schiffsladung versichern wollten. Also das ist so ein gewisser Widerspruch in der Figur von Cato dem Älteren. Erst zu diesem Zeitpunkt, wo er diese Reden hält, ist er schon sehr alt. Also das ist alles kurz vor seinem Tod. Ich glaube, er stirbt 149. Also er stirbt auf jeden Fall vor der Eroberung von Karthago. Ich glaube noch im ersten Kriegsjahr. Und er wurde aber bekannt durch, also nicht nur durch seine Senatsreden und durch seine Art und Weise, sondern er wurde auch bekannt durch militärische Leistung in den 190er Jahren. Also war jemand, der eine sehr herausgehobene Position im Staat hat und der deswegen auch natürlich in der Lage war, die Meinung des Senates, wenn nicht zu dominieren, dann doch zumindest sie sehr stark zu beeinflussen. Und genau, in diese Atmosphäre hinein, wir haben einen, sagen wir mal, einen zweigespaltenen Senat und wir haben aber auf der einen Seite Scipio Nasica, der versucht, also die wollen nicht unbedingt einen Krieg herbeiführen, was nicht heißt, dass sie nicht einen führen würden. Und auf der anderen Seite haben wir die Gruppe um Cato, die einen Krieg herbeiführen will, um Karthago zu zerstören. Und in diese Atmosphäre hinein schickt Karthago eben jetzt eine Gesandtschaft nach Rom, nach dieser Katastrophe von Horoskopa, also nach 151, 50. Was will diese Gesandtschaft? Die Karthager sind sich natürlich bewusst, dass sie den Vertrag von Zama gebrochen haben. Und diese Gesandtschaft entschuldigt sich bei Rom. Man berichtet darüber, dass man den Anführer der Demokratischen Partei, dessen hat man sich entledigt, die Leute wurden alle bestraft. Man sagt, wir tun es nie wieder. Und also man bietet quasi, man bittet darum, den Frieden weiter führen zu können und eben die Situation wieder zum Status quo ante zurückführen zu können. Rom äußert sich, also die Reaktion im römischen Senat während dieser Gesandtschaftsdiskussion ist sehr kryptisch. Also die Quellen, die wir haben, Polybius und Appian, sind da auch nicht sehr, also zumindest in dieser Phase noch nicht sehr dezidiert. Und man schickt die Gesandtschaft heim einfach nur mit dem Hinweis, angeblich nur ein einziger Satz, Karthago müsse Satisfaktion leisten an Rom. Und okay, das ist jetzt erstmal nicht so hilfreich. Karthago schickt dann eine zweite Gesandtschaft und fragt, wie man das denn machen solle. Und daraufhin geben die Römer es einfach nur, Karthago wisse das schon sehr genau. Okay, also man ist so ein bisschen passiv-aggressiv, würde man sagen. Die Römer sind offensichtlich verärgert und lassen Karthago so ein bisschen abblitzen. Und Karthago versucht im Grunde alles, um Frieden zu wahren bzw. wiederherzustellen. Und es drängt sich der Verdacht auf, und Appian sagt das auch explizit, dass der Senat zu diesem Zeitpunkt schon längst entschlossen hat, Krieg zu führen. Vielleicht noch nicht eine offizielle Entscheidung getroffen hat, aber die Gewichte, die Meinungen haben sich eindeutig verschoben, eben durch diesen karthagischen Kriegszug gegen Massinissa und durch die Tatsache, dass sie eben jetzt den Vertrag gebrochen haben, zum ersten Mal sehr deutlich. Also das ist ein eindeutiger Casus Belli. Alle, die Krieg führen wollten, haben jetzt die perfekte Gelegenheit dazu. Und es fühlt sich so an, als ob Rom zu diesem Zeitpunkt die Entscheidung eigentlich schon getroffen hat. Und genau in diese Zeit hinein, also diese Verhandlungen dauern 150, 149, und in diese Zeit hinein platzt jetzt ein Ereignis, was die Situation noch einmal ein bisschen zuspitzt. Im Jahr 149 fällt nämlich Utica, die ja vielleicht die zweitwichtigste Stadt in Libyen, also die zweitwichtigste Stadt im karthagischen Gemeinwesen, fällt jetzt von Karthago ab. Das ist eine Stadt, die ein bisschen westlich von Karthago liegt. Es ist nicht das erste Mal, dass sie abfällt von Karthago. Oder beziehungsweise, dass es, also abfällt ist vielleicht zu viel gesagt, im sogenannten Söldnerkrieg nach dem ersten Punischen Krieg, als die karthagischen Söldner sich eben gegen Karthago erhoben haben, wird Utica von den Söldnern eingenommen und ist dann sozusagen die Basis von den Söldnern und bleibt eben auch die Basis von den Söldnern. Das heißt, da steht sie schon in Rivalität zu Karthago. Und jetzt wahrscheinlich 149 fällt es eben endgültig von Karthago ab. Wie tut es das? Utica schickt eine Gesandtschaft an Rom, und bietet etwas an, was man auf Lateinisch die Deditio nennt, also die Hingabe. Das heißt einfach eine bedingungslose Kapitulation. Wenn ein Gemeinwesen Rom eine Deditio anbietet, gibt dieses Gemeinwesen förmlich und formalrechtlich Rom die vollkommene Verfügungsgewalt über die eigene Existenz. Das heißt, so verstehen es zumindest die Römer. Es ist nicht immer hundertprozentig ganz klar, ob die Städte, die das anbieten, von sich aus, die jetzt nicht römisch oder nicht latinisch sind, ob die wirklich die Tragweite dessen so ganz überblicken. Aber so verstehen es die Römer. Das heißt, die Deditio ist die Hingabe an Rom. Utica gehört jetzt Rom. Und Rom kann machen, was es will. Rom kann Utica als Verbündeten aufnehmen, als annektieren, kann die Leute zu Römern machen, kann sie teilweise annektieren. Rom kann aber auch Utica komplett zerstören und alle Leute massakrieren. Rechtlich gesehen, für die Römer und moralisch gesehen ist das kein Problem, weil es gehört ja ihnen. Sie dürfen damit machen, was sie wollen. Das ist die Deditio. Wieso macht Utica das? Wahrscheinlich, weil sie einfach die Zeichen der Zeit sehen. Also das ist, man sieht, worauf es hinausläuft und man versucht, sich zu distanzieren von diesem drohenden Krieg. Karthago hat ja offiziell den Vertrag verletzt. Das heißt, Karthago ist die schuldige Partei, wenn man so will. Und Utica will wahrscheinlich einfach nur sich davon distanzieren, um sein eigenes Überleben zu sichern. Und hat damit auch Erfolg. Also Rom nimmt die Deditio an. Utica wird jetzt nicht dem Erdboden gleichgemacht und wird nicht zerstört oder so etwas, sondern kämpft nachher im Dritten Punischen Krieg auch auf Seiten von Rom gegen Karthago. Und das ist jetzt, wieso ist das so ein wichtiges Ereignis? Weil es halt einen Präzedenzfall setzt. Also der Senat nimmt den Abfall von Utica und die Deditio von Utica zum Anlass, den Krieg zu beschließen. Laut Appian auch, also nicht nur sozusagen jetzt geheim zu beschließen, sondern tatsächlich die förmliche Kriegserklärung herbeizuführen. Ne? Vielleicht auch vielleicht weil man es sowieso schon vorhatte, vielleicht weil mit der Deditio von Utica jetzt eine Basis für eine römische Armee in Afrika zur Verfügung steht, also ein sicherer Ausgangspunkt, ein sicherer Hafen, von dem man aus operieren kann. Das hat bestimmt eine Rolle gespielt. Aber auf jeden Fall entscheidet sich der Senat jetzt förmlich zum Krieg und laut Appian gibt man den Konsuln den Befehl, eine Armee aufzustellen. Also in Sizilien passiert das. Dort wird eine große Armee ausgerüstet. Zwei ganze konsularische Heere, 50 Pentheren, also Quirinen, also die großen Kriegsschiffe der Zeit, 100 kleinere Kriegsschiffe und eben eine Flotte zum Transport der zwei konsularischen Armeen nach Afrika. Das wird also in Sizilien vorbereitet. Und die Konsuln erhalten allerdings dann vom Senat auch den Befehl, einen geheimen Befehl, laut Appian, den Krieg erst zu beenden, wenn Karthago ganz zerstört ist. Ob das hundertprozentig so stimmt, wissen wir nicht. Also es ist halt immer so ein Restzweifel da. Aber es ist zumindest nicht unwahrscheinlich. Ich sehe jetzt nicht, wieso man daran zweifeln sollte unbedingt. Und wenn wir das annehmen, dann ist halt 149 die Entscheidung schon gefallen, was passiert. Also es geht Rom darum, Karthago als Gemeinwesen zu zerstören. Das heißt nicht unbedingt, dass es die Stadt und die Menschen zerstören will, sondern als eigenständige Macht zerstören will. Das heißt, wahrscheinlich hofft Rom, dass sie eben aufgrund der enormen Überlegenheit, die sie haben gegenüber den Karthagern, das Ganze schnell erledigen können, so im Handstreich, dass man dann eben Karthago sich einverleiben kann auf die eine Art oder die andere, dass man vielleicht die Bevölkerung vertreiben kann und dann ist die Situation klar. Es ist relativ deutlich aus dem, was folgt, dass Rom nicht vorhatte und nicht damit gerechnet hat, dass sie und auf jeden Fall nicht den Plan hatte, 3 Jahre lang die Stadt zu belagern unter sehr widrigen Bedingungen. Also den Krieg wollte Rom nicht. Man wollte wahrscheinlich einfach die Sache schnell erledigen, weil man eben hoffte, durch die eigene Überlegenheit könne man das sehr schnell machen. Und das, was dann darauf folgt, verstärkt sozusagen diese Annahme noch einmal, weil Rom wird jetzt alle Gelegenheiten nutzen, die sich ihm bieten, um so unehrlich und so unaufrichtig und so hinterhältig wie möglich zu verhandeln oder zu agieren, wie es nur geht. Was meine ich damit? Als Karthago von der Kriegserklärung erfährt, schickt es erneut eine Gesandtschaft nach Rom, die dritte. Und jetzt bietet Karthago das an, was auch Utica angeboten hat, nämlich die Deditio. Das heißt, Karthago ist sich durch diese ganze Situation offenkundig sehr, sehr bewusst, was man macht und was die Konsequenzen sind, wenn es Krieg gibt. Und man geht so weit, man versucht es erst normal zu regeln und dann geht man so weit, eben die förmliche Dedizio anzubieten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das stellt so Weichen auf beiden Seiten. Die Karthago bieten die Dedizio an, in der Hoffnung, dann ähnlich gute Konditionen wie Utica herausschlagen zu können oder zumindest weiter existieren zu können in irgendeiner Form. Das ist auch eine Erwartung, die nicht unrealistisch ist, weil der Grund, wieso es eine Dedizio gibt, ist ja, um Krieg zu verhindern. Wenn Krieg passiert, in der Antike gilt das Recht des Eroberers. Ne? Also wenn Rom eine andere Stadt bekriegt, belagert, erobert, durch diese Eroberung hat Rom das Recht, mit der Stadt zu machen, was es will. Das ist einfach antikes Kriegsrecht. Ne? Man kann die Leute versklaven, man kann sie nicht versklaven, man kann sie massakrieren, man kann sie nicht massakrieren, man kann das Gebiet annektieren oder nicht. Das ist alles rechtlich sozusagen gedeckt und moralisch, also rechtlich im Sinne von auch Frieden mit den Göttern und so weiter. Das ist alles okay, das ist Kriegsrecht. Die Dedizio ist eine Alternative dazu, die das gleiche formale Ergebnis herbeiführt, nämlich die komplette Unterwerfung und die Tatsache, dass Rom machen darf, was es will, aber die sozusagen durch Gebrauchsrecht und durch eine andere Erwartung abgemildert wird. Nämlich durch die Erwartung, wenn man sich freiwillig ergibt ohne Krieg, wird man besser behandelt als mit Krieg. Und das ist auch, wenn man sich die Geschichte anguckt, in den allermeisten Fällen genau so passiert. Also die Dedizio führt zu besseren Ergebnissen, führt zu einem milderen Urteil, führt nicht zur Zerstörung von der Stadt oder zur endgültigen Niederwerfung der Stadt. Weil sonst macht ja auch keinen Sinn. Wieso sollte man sich ergeben, wenn man nicht bessere Konditionen kriegt als potenziell durch Widerstand? Und das ist sozusagen die Geisteshaltung von Karthago dahinter. Man bietet das an in der Hoffnung, dass man dann eben in irgendeiner Form weiter unabhängig existieren kann. Aus römischer Sicht, noch einmal, rechtlich und moralisch und sozusagen vom Frieden mit den Göttern her gesehen, hat Rom jetzt das Recht zu machen, was sie wollen. Egal, was sie wollen. Und das machen sie auch. Der Senat akzeptiert die Dedizio, macht aber eine Auflage. Also die erste Forderung, die sie stellen, ist, es sollen 300 Geiseln gestellt werden. Das ist jetzt nicht so unnormal, das gehört zu Verträgen dazu, dass man Geiseln stellt. Das hatten wir schon ein paar Mal gesehen. Bisschen besonders ist, dass diese Geiseln sollen bestehen aus den Söhnen der Senatoren und Vornehmen von Karthago. Also die nächste Generation der Elite soll integral als Geiseln nach Italien geschafft werden. Und die Karthager akzeptieren das. Man trommelt die Geiseln zusammen. Es gibt in den Quellen werden halt die üblichen Szenen von traurigen und tränenreichen Verabschiedungen geschildert. Und man transportiert sie nach Sizilien, wo die Konsuln gerade eben das Heer ausrüsten und tut also das, was Rom will. Die Geiseln werden dann von Sizilien nach Rom weitergebracht. Und da gibt es eine ganz interessante Formulierung bei Appian, weil wir hatten das ja in anderen Kontexten schon mal. Geiseln, also wenn wir zum Beispiel an Polybius denken, der ja auch als Geisel nach Rom gekommen ist, werden eigentlich auf aristokratische Familien verteilt, die es sozusagen als Teil ihrer Aufgabe sehen, dann sich um diese Geiseln zu kümmern. Also die sitzen nicht für 20 Jahre in einem feuchten Kerker irgendwo, sondern die wohnen in den Häusern der Aristokratie. Daraus ergibt sich dann häufig auch das Phänomen, dass sie halt irgendwann relativ romfreundlich werden, weil wenn man als kleines Kind nach Rom kommt, dann wird man da großgezogen, man wird da ausgebildet, man kriegt das alles mit, man lebt mit den Leuten zusammen. Daraus entstehen häufig Bindungen und das ist wahrscheinlich so ein gern gesehener Nebeneffekt von Geiselhaft. Das ist der Normalfall. Hier wird es anders gemacht. Appian sagt, sie werden eingesperrt in, Zitat, im Dock des 16 Ruderers. Und das ist eine eigenartige Formulierung, über die ich gestolpert bin, weil, also Dock meint Schiffshaus und 16 Ruderer meint eben eine Art von Kriegsschiff. Das hauptsächliche Kriegsschiff zu diesem Zeitpunkt ist die Quinquireme, also die Pentere, der 5 Ruderer. Das heißt nicht, dass wir uns das so vorstellen dürfen, dass 5 Ruderbänke übereinander angeordnet sind. Wahrscheinlich sind es nicht mehr als 2 Ruderbänke, aber das heißt, dass man sozusagen immer 5 Leute an einer Rudereinheit hat. Ob da wahrscheinlich 5 Leute auf 2 Ruder verteilt auf jeder Seite. Ne? Und das ist dann so ein 5-Ruder. Da gibt es aber noch so eine Restunklarheit. Und dann sozusagen, je mehr Ruderer es sind, desto größer das Schiff. Und der 16-Ruderer ist traditionell in den hellenistischen Königreichen ein sehr prestigeträchtiges Schiff und es ist häufig das Flaggschiff eines hellenistischen Königs. Und wir wissen zum Beispiel, dass Philipp V. nach dem Zweiten Makedonischen Krieg Nach dem ersten hat man ihm die Flotte weggenommen, aber seine 16 noch belassen. Und nach dem zweiten musste er seinen 16 Ruder auch abgeben. Und der wurde dann im Triumph nach Rom gebracht. Und wir wissen, dass das Schiff dort aufbewahrt worden ist. Und wie bewahrt man ein Schiff auf? In einem Dock, in einem Schiffshaus. Und wahrscheinlich ist, also das ist zumindest jetzt meine Interpretation, dass ich die belegen könnte, aber wahrscheinlich ist dieses Gebäude, wo die Geiseln jetzt hier eingesperrt werden, genau das Schiffshaus, was man für die 16 von Philipp dem V. erbaut hat. Ich weiß noch nicht genau, was ich daraus mitnehmen soll, aber ich finde es interessant. Das heißt also aus karthagischer Sicht, man hat die Delizie angeboten, man hat die Geiseln gestellt, man hofft jetzt darauf, dass man mit relativ milden Konditionen davonkommt. Aus römischer Sicht gibt es offensichtlich noch weiteren Handlungsbedarf, weil 149 landet dann nachdem die Rüstung abgeschlossen sind, landet eine römische Armee in Utica, befehligt von den beiden Konsuln des Jahres, Manius Manilius und Marcius Censorinus. Und jetzt haben wir eben eine römische Präsenz in Afrika. Karthago schickt erneut eine Gesandtschaft, also die vierte insgesamt, und zwar nach Utica. Censorinus und Manilius empfangen sie, im Umgeben von all ihren Legionären und von der gesamten Armee. Und da wird dann Karthago die nächste Forderung offenbart. Rom fordert, dass sie alle Waffen und alle Rüstungen, die ihnen zur Verfügung stehen, übergeben sollen. Und Karthago stimmt zu, weil was soll man auch sonst machen? Man hat ja schon die Deditio angeboten, man hofft immer noch, dass es glimpflich ausgeht. Also man zögert zwar ein bisschen, aber man stimmt zu. Das heißt, Karthago liefert Rüstungen, Panzer, Schwerter, Pfeil und Bogen, Speere, Katapulte und so weiter aus. Also laut Appian Hunderttausende von Panzern und Schwertern und über 2000 Katapulte. Katapulte wohlgemerkt sind nicht nur, also bei Katapulte stellt man sich immer so diesen römischen Onager vor, der Steine wirft. Also dieser Löffel, der dann so als Katapult agiert. Die Katapulte meint aber auch Torsionsgeschütze, also Bolzengeschütze, die andere Sachen verschießen. Über 2000 Stück. Also wir wissen, dass es da ganz unterschiedliche Formate von relativ klein und handlich bis zu riesengroß gibt. Das heißt, Karthago entwaffnet sich freiwillig. Auch die Flotte wird dahin geschickt zu den Römern. Und dann verbrennen die Römer das alles. In Sichtweite quasi von den karthagischen Gesandten oder teilweise von Karthago. Dann kommt der nächste Coup. Jetzt erst, und wir müssen uns das nochmal so in der gesamten Perfidie eigentlich vor Augen führen. Also Karthago hat die Delizio angeboten, Rom hat sie angenommen. Man hat die Söhne der Elite in seiner Gewalt, mit der impliziten Drohung, dass denen ja auch etwas passieren könnte. Dann ist man mit einer Armee nach Afrika gekommen und hat Karthago aufgefordert, sich komplett zu entwaffnen, sich komplett nackt zu machen. Karthago macht mit, man verbrennt das alles. Und jetzt, nachdem es keine karthagische Armee gibt, keine Waffenproduktion, also es gibt noch eine karthagische Armee, komme ich gleich dazu, aber nachdem es erstmal jetzt, Karthago hat sich entwaffnet, Karthago hat seine Söhne weggeschickt und in unmittelbarer Nähe zu Karthago steht ein römisches Heer in Utica, jetzt kommt die eigentliche Forderung. Denn jetzt fordern die Römer auf, die Karthager sollen ihre Stadt verlassen und aufgeben und 10 römische Meilen weiter inlands eine neue Stadt aufbauen. 10 römische Meilen sind 16 Kilometer. Das heißt, man will, das ist so der Moment, worum die Maske fallen lässt. Man will offensichtlich, dass Karthago als Karthago aufhört zu existieren. Wenn man sich die Topografie der Gegend anguckt, dann ist auch klar, dass die Karthager sagen, ja, aber das ist dann das Ende von unserer Stadt und von unserer Kultur und wir brauchen Zugang zum Meer. Und die Römer sagen, wir wissen gar nicht, was ihr habt. Rom liegt 16 Meilen vom Meer entfernt und wir sind trotzdem groß geworden. Das ist okay, ja, klingt erstmal wie ein Argument. Wenn man sich die Topografie allerdings anschaut, das ist ja alles ein relativ unwegsames Gelände darin. Also 10 Meilen wären es nicht gewesen. Man hätte es einfach damit eine Stadt so angelegt sein kann, dass sie überleben kann, hätte man wahrscheinlich tiefer ins Landesinnere gehen müssen. Man braucht Wasserquellen, man braucht irgendeine Art von Landwirtschaft, um das Ganze um eine Stadt am Leben zu halten. Das heißt also, diese Aufgabe der Stadt wäre nicht nur sozusagen, wir ziehen jetzt alle um gewesen, sondern das hätte zu enormen Disruptionen geführt. Wir wissen nicht genau, wie groß Karthago war. Vielleicht so um die 200.000, 250.000 Einwohner in der Zeit, wissen wir aber nicht genau, das sind nur Mutmaßungen. Diese Leute kriegt man nicht einfach in Tunesien von einer Stadt in die andere verlegt, ohne dass es Probleme geben würde. Ein Teil würde nicht mitgehen, ein Teil würde woanders hinziehen, ein Teil würde sozusagen vielleicht so als Flüchtlinge herumirren. Diejenigen, die tatsächlich dann eine neue Stadt gründen, säßen dann da 16 Kilometer vom Meer entfernt, ohne Landwirtschaft, ohne direkt verfügbare Wasserquellen. Also es wäre eine Katastrophe geworden. Und das wissen auch alle, die daran beteiligt sind. Das heißt, diese Forderung war darauf angelegt, Karthago als diesen Stadtstaat, als diese Polis, die es war, aufzugeben, zu zerstören. Und die Karthager finden das natürlich furchtbar und lehnen das komplett ab. Jemand, der es auch komplett ablehnt, übrigens, ist Massinissa, der angeblich, als er diese Konditionen erfahren hat, einen kleinen Wutanfall bekommen haben soll. Weil man muss sich natürlich auch vorstellen, Massinissas Königreich ist jetzt sehr nah an Karthago dran und 100.000 unzufriedene, verärgerte, verbitterte Karthager, die jetzt so in einer Art von Diaspora herumirren, das hätte auch Konsequenzen für sein Reich gehabt. Also er ist nicht begeistert. Tatsächlich nicht. Und die Karthager sind natürlich noch weniger begeistert. Sie brechen die Verhandlungen ab und sie rüsten wieder auf. Ne? Das heißt, jetzt beginnt im Grunde der Krieg. Appian schildert, dass sie sozusagen in einer heroischen Anstrengung, die ganze Stadt ist involviert und man produziert dann jeden Tag 100 Schilde, 300 Schwerter, 500 Speere, 1000 Katapultgeschosse und viele Katapulte. Die karthagischen Frauen schneiden sich ihre Haare ab, weil man die Haare braucht. Nicht unbedingt als Sehnen für Bogen, sondern als Seile für Torsionsgeschütze. Also das Torsionsgeschütze, die Katapulte basieren darauf, dass man Haare, eigentlich nimmt man Pferdehaare, aber man kann offensichtlich auch Frauenhaare nehmen, dass man sozusagen diese zu Seilbündeln dreht und zu Seilbündeln zusammendreht. Und ein Torsionsgeschütz basiert darauf, dass man eben durch ständiges Drehen von diesen Haarbündeln eine physikalische Spannung erzeugt, die sich dann entlädt, wenn man es abschießt. Ne? Ganz schlecht erklärt, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und dafür braucht man eben Seile oder Haare oder irgendein Material. Und das ist eben jetzt das, was die karthagischen Frauen machen. Sie schneiden sich ihre Haare ab für den War Effort. Also ein großes Aufbegehren des karthagischen Volkes gegen diese als komplett ungerecht und hinterhältig empfundene römische Politik, die auch tatsächlich also schwer anders als hinterhältig zu bezeichnen ist tatsächlich. Man ernennt leider Gottes den gleichen Mann zum Strategen, der auch schon die Schlacht bei Horoskopa verloren hat, nämlich ein Mann namens Hasdrubal, alle Karthager heißen einfach Hasdrubal, der befehligt in der Stadt und man hat noch 30.000 Truppen in einem Lager, eine überschaubare Distanz von der Stadt entfernt. Ne? Und die Römer beginnen dann eben jetzt, als sie diese Anstrengungen wahrnehmen, beginnen dann eben mit einer Blockade Karthagos von See aus und mit einer Belagerung von Land aus. Man unternimmt auch etwas, was die Römer manchmal machen, also nicht immer anscheinend, oder zumindest erwähnen es die Quellen nicht immer, nämlich das, was man eine Evocatio nennt. Das heißt, das ist ein religiöses Ritual. Die Römer fordern vor der Belagerung förmlich die Stadtgötter Karthagos auf, Karthago im Stich zu lassen und zu den Römern zu kommen. Und man verspricht ihnen, man baut ihnen schöne Häuser, also Tempel, und man kümmert sich gut um sie. Das ist etwas, was uns aus der Frühzeit Roms in der Expansion so in Mittelitalien bekannt ist, ne, so als traditionelles Element der Kriegsführung. Es wirkt jetzt 149 so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es soll aber Quellen berichten davon, also sehe ich jetzt nicht, wieso man daran unbedingt zweifeln müsste. Und jetzt tritt eben genau das ein, was im Grunde keine Seite wollte. Die Karthager wollten diesen Krieg natürlich nicht, weil es eigentlich wegen der Machtverhältnisse relativ klar ist, wie er ausgehen wird. Und die Römer wollten zwar einen Krieg oder einen Erfolg, ne? Also die Aufgabe Karthagos, aber diesen Krieg wollten sie nicht. Und Massinissa auch nicht. Ne? Also im Grunde haben wir also jetzt drei Seiten, die in etwas gefangen sind, was keiner von ihnen so richtig wollte. Die Belagerung der Stadt selbst sollte bis 146 dauern. Die Angriffe der Römer, am Anfang haben die Römer gehofft, dass man sozusagen quasi im Handstreich relativ schnell das erledigen könnte. Das haut schief. Und im ersten Kriegsjahr müssen die Römer dann die Belagerung eben systematisieren. Das heißt, man gräbt Graben, man baut Befestigungsanlagen, Belagerungsanlagen, man sichert das Ganze, man muss irgendwie gucken, dass man diese römische Armee versorgt bekommt und so weiter. Gleichzeitig gibt es ja eine karthagische Feldarmee, die existiert in einem Ort namens Nepheris. Die Römer greifen diese an in offener Feldschlacht, aber der Konsul Manilius wird zurückgeschlagen. Das heißt, die Karthager gewinnen sozusagen sogar schon diese erste Schlacht. Und in den ersten Jahren ist es so, zumindest in der Beschreibung, also Polybios, wie gesagt, ist zu diesem Zeitpunkt, also die Bücher, die diesen Zeitraum behandeln, sind nur sehr fragmentarisch überliefert. Über die Belagerung sagt er fast nichts. Die Hauptquelle, die wir haben, ist Appian. Und der beschreibt die Belagerung relativ ausführlich. Appian ist allerdings ein bisschen problematisch, weil er erstens einen relativ großen zeitlichen Abstand zu den Ereignissen schreibt. Polybios hätten wir gerne gehabt, weil er Augenzeuge war. Der war da während der Belagerung. Appian schreibt zu Beginn des 2. Jahrhunderts nach Christus. Benutzt Polybios, benutzt auch andere Quellen. Also nicht so, dass es jetzt eine furchtbare Quelle wäre, aber wir hätten halt lieber den Augenzeugen. Und Appian tendiert manchmal dazu, Sachen ein bisschen zusammenzuziehen und zu verunklaren oder auch misszuverstehen manchmal. Das heißt, es ist nicht immer über jeden Zweifel erhaben. Und die Narrative sozusagen dieser Belagerung ist vor allem, dass die ersten Jahre eigentlich für die Römer alles schief geht, was schief gehen kann. Der einzige, der lobend hervorgehoben wird, aus wenig überraschenden Gründen, ist Scipio Aemilianus, der als Militärtribun kämpft, also erstmal in den ersten Jahren als Militärtribun ist so ein subalterner Offizier, er ist jetzt nicht Befehlshaber von irgendetwas, aber er kämpft tapfer und er sticht heraus. Ne? Und er wird aber auch von den Quellen natürlich hervorgehoben, weil die wissen, dass er nachher wichtig werden wird. Scipio Aemilianus war übrigens auch 151 beteiligt an dieser Schlacht von Horoskopa. Nicht an der Schlacht selbst, aber er war gerade in Numidien, weil er von dem Befehlshaber der römischen Armee in Spanien, wo er kämpfte, geschickt worden war, um Elefanten von Massinissa zu fordern. Und weil er schon zufällig da war, hat man gesagt, dann hilf uns auch. Und er war dann mit einer der Unterhändler, der sozusagen diesen Waffenstillstand nach Horoskopa ausgehandelt hat, der dann gescheitert ist. 149, 148, wie gesagt, es passiert erstmal nicht viel. Die Römer versuchen ein paar Dinge, es scheitert alles. Die 148 versuchen die Römer die Belagerung sozusagen, also sie wird etwas gelockert in dem Sinne, als man führt nicht ständig neue Angriffe durch, sondern man versucht erstmal das Umland, das Hinterland zu befrieden und da den Widerstand zu erledigen und eben gleichzeitig die Blockade aufrechtzuerhalten. Das ist allerdings nur mäßig erfolgreich. Also es gelingt nicht, die karthagische Feldarmee zu stellen. Und wir haben halt immer wieder karthagische Gegenangriffe in der Stadt, aus der Stadt heraus, die römischen Befestigungsanlagen und Belagerungsgerät und so weiter zerstören. Es kommt dann auch dazu, dass man Fühler ausstreckt mit Andriskos, also diesem Prätendenten, der vorgibt, dass er ein Nachfahrer von Philipp dem V. war und eben das makedonische Königreich als Philipp der VI. Wieder aufbauen will. Das, was dann so der sogenannte Andriskos-Aufstand oder der sogenannte Vierte Makedonische Krieg ist, der passiert um die gleiche Zeit. 147 ist so die entscheidende Wende. Scipio Aemilianus wird zum Konsul gewählt. Wie sein Adoptivgroßvater Scipio Africanus hätte er das eigentlich auch nicht sein dürfen. Er war viel zu jung, vielleicht 36. Und laut einem damals schon geltenden Gesetz musste man 43 Jahre alt sein, um Konsul zu werden. Aber er war bekannt, er hatte sie im Krieg bewährt, seine Kriegstaten wurden in Rom diskutiert, vor allem eben auch in den letzten zwei Jahren der Belagerung. Er war sehr beliebt im Volk und man darf nicht unterschätzen, was der psychologische Aspekt dahinter ist. Es ist ein Krieg gegen Karthago, also ein Scipio kann man da immer gut gebrauchen. Das heißt, sein Name hat ihm da bestimmt sehr geholfen. Und als Konsul wird nicht nur zum Konsul ernannt und damit zum Befehlshaber, sondern er bekommt auch einige zusätzliche Rechte verliehen. Er darf nach Belieben im Volk Leute rekrutieren, also Freiwillige und auch zwangsrekrutieren. Genug Leute, um den Krieg zu gewinnen, so viele wie er will. Er ist der alleinige Befehlshaber in Afrika. Er muss das nicht mit einem Mitkonsul teilen, sondern man klärt die Kommandosituation. Und bei ihm beginnt er dann eben wieder die aktive Belagerung im Sinne von Angriffen, die immer wieder geführt werden. Es gelingt ihm einmal kurz in die Stadt einzudringen, 147, mit vielleicht 4000 Mann. Er merkt aber sehr schnell, dass er nicht genug Verstärkung heranführen kann und dass er natürlich umzingelt ist in der Stadt von gegnerischen Truppen, und er zieht sich sehr schnell wieder zurück. Das scheint aber sozusagen die Karthager ein bisschen zu erschüttern und auch den, vor allem den karthagischen Oberbefehlshaber Hasdrubal. Es kommt jetzt nämlich zu einer recht gräußlichen Szene. Hasdrubal lässt seine römischen Kriegsgefangenen versammeln und auf den Mauern, also auf den Zinnen der Mauern in Sichtweite und in Hörweite der Römer, zu Tode foltern. Um den Widerstandswillen der Karthager zu schüren, ne, also um die Römer zu demoralisieren. Also das ist eine ganz, ganz grässliche Szene. Und es sorgt natürlich für eine große, also es scheint dafür zu sorgen, dass die Karthager noch einmal so zusammenrücken. Es sorgt aber auf römischer Seite für absolut, es produziert absoluten Hass natürlich. Und das führt dazu, dass Verhandlungen komplett unmöglich werden. Also ich wüsste sowieso nicht, wie man sie vorher hätte führen sollen, aber hätte vielleicht eine Möglichkeit gegeben. Jetzt nach dieser Episode, so schildern es unsere Quellen, sind die Fronten so verhärtet, dass da einfach keine Verhandlung jemals mehr möglich sein wird. Es wird erkennbar in einer Tragödie enden. Es kommt nochmal zu ein paar so Highlights aus dieser Zeit. Die Landbelagerung schneidet Karthago von seinem Umland ab, das ist klar, aber mit den damaligen technischen Möglichkeiten, vor allem der Flottentechnik, war eine Seeblockade nicht hundertprozentig möglich. Alleine deswegen, weil antike Kriegsschiffe können nicht tagelang ununterbrochen auf See sein. Dafür sind sie nicht gebaut. Die müssen an Land gezogen werden, die müssen gewartet werden, die Besatzungen müssen sich erholen von den Anstrengungen und so weiter. Und das führt eben dazu, also so Blockaden, wie man sie zum Beispiel aus den napoleonischen Kriegen kennt, wo man einfach ein paar riesige Segelschiffe vor den Hafen parkt und da kommt da nichts durch. Und diese Segelschiffe können auch da bleiben, weil sie ausgestattet sind dafür. Das ist in der Zeit nicht möglich. Scipio lässt deswegen eine Mole bauen, also eine Hafenmole, die eben die Einfahrt in den Hafen unmöglich machen soll, weil es kommen immer wieder Schiffe rein, die dann Nahrungsmittel oder Proviant oder sonst etwas an Karthago liefern. Und deswegen lässt Scipio diese Mole bauen. Das scheint das Problem zunächst behoben zu haben. Die Karthager reagieren darauf allerdings, indem sie einen Kanal bauen, der den Zugang zum Meer wiederherstellt. Und zwar einen direkten Kanal. Wir erinnern uns nochmal kurz daran an diese Hafenkonstellation. Wir haben einen zivilen Hafen, wo die Einfahrt ist. Und hinter diesem zivilen Hafen gibt es den Kriegshafen. Der Kriegshafen hat allerdings keinen direkten Zugang zum Meer, sondern man muss quasi über den Zivilhafen rausfahren. Und die Karthager bauen eben jetzt einen Kanal, der den Kriegshafen direkt mit dem Meer verbinden soll, heimlich. Die Römer kriegen nichts davon mit. Und gleichzeitig hat man die letzten Jahre damit verbracht, eine Flotte wieder aufzubauen, ne? Indem man Bauholz zum Beispiel aus Häusern oder sonst etwas genommen hat, um Schiffe zu bauen, um eine Flotte zu bauen. Und in dem Moment, wo der Kanal fertig ist, man macht so den letzten Durchstich, dann hat man auf einmal so die Durchfahrt ins Meer. Die Römer sind davon anscheinend komplett überrascht. Und dann läuft auf einmal so eine karthagische Kriegsflotte da aus, die es eigentlich nicht geben dürfte. Die Römer sind komplett überrascht, weil man hat ja die 10 Schiffe, die sie hatten, die die Karthager haben durften, hatte man ja 149 verbrannt. Und jetzt kommen da, also das war keine riesige Flotte, das waren vielleicht 50 Schiffe, sowas in der Richtung, aber es war eine Flotte, die nicht hätte da sein dürfen. Und das ist zunächst ein großer Erfolg für die Karthager, aber sie nutzen ihn nicht. Gegen Ende, also die karthagische Flotte läuft aus, es kommt zu Kämpfen, die Karthager gewinnen eigentlich, aber gegen Ende des Tages, als sie wieder in den Hafen zurückfahren wollen, ne, also um über Nacht geschützt zu sein, kommt es durch widrige Umstände, durch die Windverhältnisse, durch die Strömung und durch Manövrierfehler der Kapitäne, schaffen es die Schiffe nicht in den Hafen einzulaufen, sondern sie werden gegen die Seemauern gedrückt. Das heißt, sie sind so in einer Ecke zusammengedrängt und sie kommen nicht weg. Und sie müssen sich dann entweder versenken lassen oder ergeben. Und das ist genau das, was mit dieser Flotte passiert. Das ist so ein ganz, ja, fast schon tragischer Moment. So ist es so der eine große Widerstandsversuch der Karthager da noch. Der Überraschungseffekt ist da, der Schockeffekt ist da und es läuft eigentlich ganz gut. Und dann passiert es halt durch so widrige Umstände, endet es dann trotzdem in einer Katastrophe. Und danach ist die Situation im Grunde eigentlich, wenn man so will, ausweglos. Die Römer beginnen jetzt ein ausgedehntes Schanzwerk, was explizit gegen den Hafen gerichtet ist. Wenn man das vergleicht mit anderen berühmten römischen Belagerungen, Alesia, haben wir diesen kilometerlangen doppelten Belagerungsring um die Stadt herum. Bei der Belagerung von Masada im jüdischen Krieg bauen die Römer mitten in der Wüste eine riesige Rampe, über die sie dieses isolierte Plateau da erreichen können. So etwas Ähnliches machen sie auch hier. Also man baut eine Belagerungsrampe aus Ziegeln, von der aus sie die Hafenmauern unter Beschuss nehmen können. Das dauert alles monatelang, aber es ist ein enormes Schanzwerk. Der Hafen wird neutralisiert. Scipio gelingt es auch, was seinem Vorgänger nicht gelungen ist, nämlich die karthagische Feldarmee bei Neferis zu schlagen und zu vernichten. Und die Signalwirkung da auf Karthago und auf Rom ist natürlich groß. Das letzte Hurra der Flotte ist in der Katastrophe geendet. Der Hafen ist jetzt endgültig blockiert und unter direktem Beschuss durch diese Rampe. Und die karthagische Feldarmee ist zerstört. Und jetzt die Teile von Karthago, die noch loyal, also Umland, Hinterland, die anderen Städte, die noch loyal zu Karthago waren, sehen jetzt, dass es ausweglos ist und ergeben sich den Römern. Und im Folgejahr kommt es dann eben zum großen Denouement. Also das Scipio wird, sein Kommando wird verlängert und es gelingt ihm dann sozusagen der endgültige Durchbruch. Er erobert in einer Nachtaktion zunächst den Kriegshafen. Und diese Situation, also beziehungsweise etwas passiert noch vorher, Hasdrubal aus Gründen, die wir nicht ganz verstehen, vielleicht so als Ablenkungsmanöver, vielleicht um die Römer einfach zu stören, aber sie wissen es nicht ganz, Hasdrubal lässt den Zivilhafen in Brand setzen. Das heißt, riesiges Feuer wütet da. Und in der Verwirrung gelingt es Scipio, den Kriegshafen im Handstreich zu besetzen. Und das nimmt er dann sozusagen als Anlass für den letzten Sturmangriff. Das heißt, wenn wir nochmal die Topografie uns ansehen, wir haben die Häfen von Karthago sind ja sehr im Süden und von einer Süd- nach Nord-Linie ist es ziviler Hafen, Kriegshafen, Agora, sagen wir mal, und dann eben die sogenannte, der Berg Byrsa, also die Akropolis von Karthago, kann man sagen, Berg, Stadtberg, wo eben auch die Zitadelle steht. Und genau das ist eben jetzt auch die Progression dieses Angriffes. Also vom Kriegshafen brechen die Römer aus, sie reißen die Mauern ein, die den Kriegshafen von der Stadt trennen, und sie brechen dann eben in die Stadt ein. Am Abend des ersten Tages haben sie den Hauptplatz der Stadt eingenommen. Also ich nenne es jetzt einfach mal die Agora. Und wir erinnern uns daran, es gibt ja schon einmal gelungen, mit ein paar tausend Legionären in die Stadt einzubrechen. Dann hat er sich wieder zurückgezogen. Jetzt tut er das nicht, weil er merkt nämlich, dass obwohl auch hier wieder die Leute, also die Römer sind umzingelt von Karthagern natürlich, aber die Karthager sind zu ausgelaugt, zu ausgemergelt, zu erschöpft, um einen Gegenangriff zu führen. Deswegen bleibt er vor Ort und am nächsten Tag gelingt es ihm dann Verstärkung heranzuführen. Das endet jetzt mit fast noch in der Katastrophe. Das ist ganz interessant, weil das kommt nicht so häufig vor bei den Römern. An diesem Hauptplatz steht ein Tempel für eine Gottheit namens Reschef, die man mit Apoll gleichsetzt. Und in diesem Tempel steht ein Schrein und ein Kultbild, also eine Statue aus reinem Gold. Laut Appian ungefähr 1000 Talente Gold. Also eine enorme Summe. Und die römischen Truppen nach 3 Jahren Belagerung sehen dann auf einmal dieses goldene Etwas, dieses goldene Trumm da vor sich und sie verlieren komplett die Kontrolle. Sie hacken den Schrein kurz und klein und das Kultbild kurz und klein, damit jeder so ein Stück Gold mit nach Hause nehmen kann. Appian sagt noch, die Leute sind so aufgebracht und so unkontrolliert, dass sie sich aus Versehen gegenseitig die Hände abhacken beim Versuch, so viel Gold wie möglich einzustecken. Und es dauert einen ganzen Tag, bis Scipio und bis die Zenturionen die Kontrolle über ihre Truppen wiederhergestellt haben. Das ist interessant, weil es widerspricht im Grunde diesem klassischen Bild von römischen Soldaten bei der Plünderung einer Stadt, wie es Polybios gegeben hat, der es als unglaublich diszipliniert, unglaublich hart und brutal und grausam, aber unglaublich diszipliniert darstellt. Und das hier ist das komplette Gegenteil. Also und natürlich eine sehr, sehr, sehr haarige Situation für die Römer, weil wenn die Karthager zu diesem Zeitpunkt einen Gegenangriff lanciert hätten, hätten sie die Situation noch einmal für eine Weile drehen können. Das machen sie aber nicht. Hasdrubal zieht sich in die Zitadelle zurück, eben auf dem Berg Byrsa. Die Straße, die von der Agora zur Zitadelle führt, lässt er hartnäckig verteidigen. Also wenn man Appian durchliest, als ich das zur Vorbereitung durchgelesen habe, habe ich mich ehrlicherweise ein bisschen so an Schilderungen von Stalingrad erinnert. Weil wir müssen uns das so vorstellen, das ist eine große Straße, eine breite Straße, so eine Prachtstraße in einer alten, ehrwürdigen, sehr wohlhabenden Stadt. Die Häuser, die links und rechts der Straße sind, sind teilweise sechsstöckig, ne? Und das geht berghoch und jedes einzelne Haus wird so Appians von den Karthagern zu einer Art Mini-Festung gemacht. Die verschanzen sich da drin, die verbunkern sich da drin und die Legionäre müssen sich von Haus zu Haus, von Zimmer zu Zimmer, von Stock zu Stock vorkämpfen unter enormem Aufwand und extrem blutig. Sie müssen nicht nur auf dem im Erdgeschoss sozusagen auf dem Boden sich vorankämpfen, sondern er schildert sogar noch, dass sie hölzerne Planken legen, um sozusagen Häuser, die aneinander grenzen, sozusagen auf den oberen Stockwerken miteinander zu verbinden, damit sie da angreifen können. Also es muss ein harter Kampf gewesen sein, der 3 oder 4 Tage dauert, bis man sozusagen oben die Zitadelle erreicht hat. Ne? So sehr, sehr hartnäckige Verteidigung. Dann lässt Scipio sozusagen, jetzt ist man bei der Byrsa, also jetzt hat man, das auch wieder eigenartig, also man hat diese Straße sich freigekämpft, dann lässt Scipio sie in Asche setzen, ne? Lässt sie in Brand setzen und die brennt dann ein paar Tage. Und da ist es jetzt wieder ein bisschen eigenartig, weil dadurch, dass er eben einen Brand legen lässt, schneidet er die Byrsa, also die Zitadelle auf dem Byrsaberg, ja von seinen eigenen Belagerungstruppen ab. Das heißt, die Römer kommen auch nicht dahin, um diese Zitadelle zu belagern. Stattdessen lässt man einfach ein paar Tage lang die Stadt brennen. Es wird 6 Tage und 6 Nächte systematisch geplündert und gebrandschatzt. Die Häuser werden zerstört. Die Soldaten und Zivilisten, die sich noch daran aufhalten, kommen zu Tode. Sie verbrennen bei lebendigem Leib oder sie werden im Schutt begraben. Wenn der Brand erloschen ist, gehen so Aufräumtrupps der Römer dahin und versuchen sozusagen die Sachen nochmal auseinanderzuziehen. Man holt raus, was noch wertvoll ist und man verscharrt einfach Tausende und Tausende von Zivilisten und Soldaten in Löchern und Gräben und Massengräber in der Stadt. Einige davon hat man archäologisch nachgewiesen. Und das alles passiert eben 6 Tage und 6 Nächte lang vor den Augen der letzten Verteidiger in der Zitadelle. Und wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die Erklärung dafür, wieso man das macht. Es geht darum, die Verteidiger zu demoralisieren, damit Scipio nicht noch einen blutigen Angriff auf diese Zitadelle unternehmen muss. Das zumindest ist der Effekt, der eintritt. Am sechsten Tag, also nach der sechsten Nacht, am siebten Tag kapitulieren die Überlebenden in der Zitadelle. Es sollen angeblich 50.000 Menschen gewesen sein, Männer, Frauen und Kinder. Scipio nimmt ihre Kapitulation an, das heißt, er versklavt sie. Und der einzige Widerstand, der jetzt noch in der Stadt präsent ist, ist Hasdrubal, der Befehlshaber, der sich mit seiner Familie und mit 900 römischen Deserteuren in einem Tempel verschanzt hat, also im Eschmun-Tempel. Eschmun ist, auf Griechisch würde man sagen, Asklepios. Römische Überläufe, also die Kapitulation war für alle überlebenden Soldaten, außer, da ist Rom immer sehr hart, römische Deserteure. Das heißt also, römische Legionäre, die die Seiten gewechselt haben, die werden nie begnadigt. Rom will die immer zurückhaben, damit man sie versklaven oder hinrichten kann. Und genau diese Deserteure verschanzen sich eben jetzt in diesem Tempel, werden noch ein bisschen belagert und dann kommt es zu der letzten großen, berühmten Szene, die mit Karthago zusammenhängt. Hasdrubal, der Befehlshaber, der wirklich glücklos agiert hat und sehr komische Entscheidung getroffen hat. Hasdrubal vereinbart jetzt einen Deal mit den Römern und er haut einfach ab. Also er schafft es sozusagen mit Scipio einen Deal zu machen, dass er selbst sozusagen sich ergibt und dass ihm Leben und Freiheit zugesichert wird. Und dann schleicht er sich bei Nacht und Nebel aus dem Tempel heraus und geht zu den Römern über. Er lässt nicht nur die Überläufer, die Deserteure da, sondern auch seine Frau und seine Kinder. Und die 900 römischen Deserteure sehen, also man kriegt das mit, so am nächsten Tag, Hasdrubal ist verschwunden und das ist dann so natürlich jetzt so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und dann setzen die Deserteure den Tempel in Brand, weil sie nicht den Römern ausgeliefert werden wollen und sie sterben dann in dem Brand. Und die Frau Hasdrubals, deren Name glaube ich nicht überliefert ist, ironischerweise, aber die Frau Hasdrubals hat die Kapitulation ihres Mannes beobachtet in der Nacht und sie hat ihn dann lautstark verflucht und das letzte Aufbäumen von karthagischer Nationalgesinnung ist die Frau des Befehlshabers, die ihren Mann verflucht auf den Zinnen des Tempels, da in dem letzten Holdout der Karthager und dann tötet sie ihre Kinder, wirft sie ins Feuer und wirft sich selbst dann lebendig hinterher in den brennenden Tempel. Also das ist dann wieder so eine aus römischer Sicht erbauliche Erzählung von einer Person, von einer Frau, die lieber mit ihrer Stadt zugrunde geht, als in Sklaverei weiterzuleben. Das ist so die Art von moralischen Exemplar, die man in der Antike gerne mochte. Das ist also der Untergang Karthagos. Die Stadt wird anschließend systematisch geplündert nach römischer Art. Also da wieder der Verweis auf Polybios und seine Beschreibung der Plünderung von Cartagena durch Scipio Africanus im Zweiten Punischen Krieg. Das heißt, die Römer laufen durch die Stadt und systematisch wird alles, was auch nur ansatzweise einen Wert hat, aber einen Platz zusammengetragen, ohne dass jemand jetzt etwas für sich selbst einbehält, sondern man sammelt erstmal etwas und dann verteilt es der Kriegsherr unter seinen Soldaten und Offizieren. Und diese Plünderung dauert an. Angeblich soll die Stadt 17 Tage lang gebrannt haben, bis das Feuer erlöscht ist. Und dann gibt es sozusagen, wir hatten das große Denouement aus karthagischer Sicht mit der Frau von Hasdrubal. Aus römischer Sicht mischt sich angeblich, und ich sage bewusst angeblich, seine gewisse Melancholie da rein. Polybios berichtet davon, dass Scipio das brennende Karthago betrachtet habe und geweint haben soll. Polybios sagt explizit, er stand daneben und hat es selbst gesehen. Und er habe dann Scipio Aemilianus gefragt, wieso er denn weine. Und Scipio habe dann ein Homer-Zitat rezitiert. Ich zitiere es selbst mal aus dem 6. Buch der Ilias. Kommen wird einst der Tag, dahin sinkt die heilige Ilios, Priamos selbst und das Volk des lanzenkundigen Königs. Zitat Ende. In der Ilias ist das ein Wort, was Hektor, also dem trojanischen Prinzen, in den Mund gelegt wird, der eben den Untergang seiner Stadt prophezeit. Und das ist eben jetzt das Zitat, was Scipio Aemilianus aufsagt. Und Polybios fragt ihn dann, was er denn damit meint. Und da habe Scipio Aemilianus explizit gesagt, ich denke, so wie das Troja widerfahren sei und so wie es jetzt Karthago widerfahren würde, so würde es eines Tages auch Roms widerfahren. Das heißt, er weint nicht um die Karthager, er weint darüber, dass Rom auch irgendwann einmal untergehen wird. So wie alle mächtige Städte aufsteigen und dann irgendwann niedergehen. Polybios sagt mehrfach, dass er das selbst gehört hat und dass er der Gewährsmann dafür ist. Je öfter er es betont, desto mehr Zweifel kriege ich ehrlich gesagt daran. Es kann natürlich sein, dass es sich genauso zugetragen hat. Römische Senatoren waren sehr gebildete Menschen. Aber es ist auch gleichzeitig ein bisschen so ein Topos. Ne? Also wir haben immer Mummius, der Korinth beim Brennen zusieht. Es gibt hier Aemilianus, der Karthago beim Brennen zusieht. Marcellus, der bei der Zerstörung von Syrakus weint, weil das, was man so bewundert an den Griechen, gehe jetzt in Flammen auf. Das sind einfach so, es ist halt ein Topos. Ne? Also der römische Feldherr ist ein gebildeter, sensibler Mann und es ist sozusagen das dreuende Schicksal von jeder Stadt, dass sie irgendwann mal zerstört werden. Und das heißt nicht, dass es nicht passiert ist unbedingt, aber man sollte vielleicht nicht alles hundertprozentig glauben. Aber selbst, also auch wenn es nicht passiert ist, ne, es gibt ja diesen italienischen Ausdruck, se non è vero, wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden und das ist eine schöne Anekdote. Die Konsequenzen der Eroberung sind besonders für die Karthager weniger schön. Die Überlebenden, ne, wir haben diese 50.000, die sich ergeben haben, vielleicht sind das alle Überlebenden, vielleicht nicht, wir wissen es nicht. Zahlen sind da sehr schwierig irgendwie in Relation zu bringen. Aber diese Überlebenden werden in die Sklaverei verkauft, wie das für römische Kriegsführung üblich war nach der Eroberung einer Stadt. Es wird eine Zehnerkommission des Senates entsandt, um eben die Situation vor Ort zu klären. Auch das ist normal. Scipio wird befohlen, die Stadt zu demolieren. Sie soll entvölkert werden und die Ruinen der Stadt sollen ein Exempel sein, was passiert, wenn man den Willen Roms nicht akzeptiert. Und dann haben wir noch in verschiedenen Quellen unterschiedliche Versionen darüber, was genau mit der Stadt passiert. Also Velleius Paterculus zum Beispiel sagt, die Stadt wird komplett zerstört, jeder Stein wird kaputt gemacht. Wir haben spätantike Quellen spätere Quellen, die einstimmig davon berichten, dass 17 Tage lang die Stadt weiter brennt, bis nichts mehr übrig bleibt. Wir haben eine späte christliche Quelle, Orosius, der sagt, dass jeder Stein kaputt gemacht wird und dann anschließend das Territorium der Stadt umgepflügt wird, sodass auch wirklich nichts mehr an der Oberfläche bleibt und alle Leute in die Sklaverei verkauft werden. Das beißt sich ein bisschen mit anderen Überlieferungen. Plutarch schildert zum Beispiel in seiner Vita des Marius, dass Marius, der Krieg gegen die Numider führt, in den Ruinen von Karthago sitzt und sinniert über den Lauf der Zeiten. Also da irgendetwas. Wir wissen, dass die Ruinen existiert haben, ne? Bis lange Zeit danach. Also es ist nicht so, dass jeder Stein pulverisiert wurde, damit also wirklich nur noch Tabula Rasa da ist. Was auf keinen Fall stimmt, ist diese berühmte Vorstellung davon, dass die Römer die Stadt umgepflügt hätten und in die Ackerfurchen Salz gestreut hätten, um eben zu verhindern, dass irgendwann jemals wieder etwas da wächst. Das ist vollkommener Quatsch. Aus mehreren Gründen. Der wichtigste Grund ist natürlich keine einzige, und ich meine wirklich nicht eine einzige Quelle, weder zeitgenössisch noch später antike Quelle, sagt das. Es kommt nirgends vor. Es gibt, wie gesagt, andere Versionen, die unterschiedliche Dinge berichten, also komplett kaputt, weniger kaputt, großes Feuer, kleines Feuer. Es gibt Berichte darüber, dass Appian sagt explizit, das ist eigentlich eigenartig, Appian sagt explizit, dass die Römer die Stadt aufgelassen haben, aber sie haben sie nicht verflucht. Okay, wieso sagt er das explizit? Wir haben andere spätere Quellen, die sagen, dass der Senat einen Fluch ausgesprochen hat über die Leute, die sich da, über jeden, der es wagen würde, sich später dort anzusiedeln. Aber das heißt nicht, dass man den Ort verflucht, sondern die Leute, die da hinkommen. Und wie gesagt, es ist halt widersprüchlich. Appian sagt auch, also es wird verboten, die Neuansiedlung, die Neubesiedlung des Ortes wird verboten, aber eben es wird nicht verflucht. Cicero in so einem Nebensatz, in einem komplett unzusammenhängenden Werk, sagt, dass die Römer den Ort konsekriert hätten, das heißt den Göttern geweiht hätten. Das geht wahrscheinlich damit einher mit diesem Besiedlungsverbot, heißt aber auch nicht Verfluchung oder so. Es ist eigenartig. Es gibt unterschiedliche Überlieferungen, aber keine einzige Quelle berichtet auch nur ansatzweise von diesem Salzausstreuen. Die ersten Quellen, die das machen, sind, soweit ich das richtig im Kopf habe, italienische Stadtchroniken aus dem Mittelalter. Da scheint sich dieser Mythos schon verfestigt zu haben irgendwie. Und dann, wenn wir sozusagen in die moderne Forschung gucken, ich dachte zuerst, war so mein Impuls zu vermuten, dass das 19. Jahrhundert irgendjemand erfunden hat. Das scheint aber auch nicht der Fall zu sein. Es gibt einen Aufsatz von Ronald Ridley von 1986, der versucht hat, den Ursprung dieser Legende in der Forschung zu skizzieren. Und der früheste Beleg, den er gefunden hat, ist von 1930. Ein britischer Historiker namens Bertrand Hallward, der sonst im Grunde nicht viel geschrieben hat, hat in der ersten Ausgabe der Cambridge Ancient History, das ist so ein Handbuch, was die gesamte antike Geschichte umfasst, hat eben erwähnt, dass Salz in die Ackerfurchen gestreut wurde. Liefert aber auch keine Quelle. Kein Beleg dafür. Und es ist also anekdotisch, Ronald T. Ridley sagt das halt, also er guckt sich dann an, danach kommt das häufiger vor in der Forschung. Und verschiedene Leute, also die dann zu seiner Zeit noch gelebt haben, hat er gefragt, wo sie darauf kommen. Und einige haben ihm zum Beispiel berichtet, dass sie es explizit aus der Cambridge Ancient History haben. Also es scheint schon wirklich so ein bisschen so der Ausgangspunkt von sehr vielen gewesen zu sein. Es kam dann allerdings 2 Jahre später ein Aufsatz von einem italienischen Forscher, Paolo Visona, der noch einen früheren Beleg gefunden hat, nämlich aber nicht von einem Fachwissenschaftler, sondern von einem Mann namens Louis Bertrand, der 1905 einen Reisebericht über römische Ruinenstädte in Nordafrika verfasst hat, in einer Kulturzeitschrift, die La Revue des Deux Mondes hieß. Und da wird es eben auch erwähnt. Das heißt, das ist jetzt so nach meinem aktuellen Stand der früheste Beleg für moderne Literatur, die diesen Mythos aufgreift. Und wenn Louis Bertrand, der hat das aber garantiert nicht einfach erfunden. Also das ist wahrscheinlich, also das hat man ihm so erzählt oder das ist so ein Mythos oder eine Legende, die allgemein so darum existiert. Und in dem Moment, wo es dann in die Cambridge Ancient History aufgenommen wird, was ein sehr prestigeträchtiges Unternehmen war, da kriegt es dann so eine Art von Glaubwürdigkeit. Wo der Mythos herkommt, am Ende, wir wissen es nicht. Ne? Vielleicht ist er auch inspiriert von der Bibel oder von anderen früheren Kontexten. Wir haben in der Bibel und in der altvorderorientalischen Literatur, also Hethiter, Assyrer und so weiter, haben wir Berichte da. In der Bibel gibt es genau einen Bericht darüber, das ist ein Buch der Richter. Die Stadt Shechem wird erobert, die Leute werden ermordet, die Mauern niedergerissen und der Boden mit Salz gepflügt. Wir haben dann in hethitischen und assyrischen Quellen haben wir manchmal ähnliche Berichte für individuelle Städte, aber man kann sie so an einer Hand aufzählen. Und es ist auch das ist interessant, es ist nicht immer Salz. Ne? Also eine hethitische Quelle sagt zum Beispiel, dass man eine Stadt mit Kresse gepflügt hat, um eben eine Wiederbepflanzung zu verhindern. Und assyrische Quellen erwähnen häufig Salz, aber in Verbindung mit einer anderen, mit irgendetwas anderem. Aber wir wissen nicht was, weil wir das Wort nicht übersetzen können. Ne? Das macht die Situation auch nochmal ein bisschen komplizierter. Also es gibt ein Reservoir an nahöstlicher, altvorderorientalischer Tradition, die eben ein Durchpflügen mit Salz oder anderen Materialien kennen. Es gibt keinen Beleg in den antiken Quellen und es gibt auch keinen so richtigen Vergleich in anderen römischen oder griechischen oder hellenistischen Feldzügen, wo man irgendetwas davon wirklich lesen könnte. Es macht auch, und das muss man auch hinzusagen, es macht auch prima facie einfach überhaupt keinen Sinn, weil Salz ist in der Vormoderne einfach unglaublich teuer. Und wenn man sich, ich weiß nicht, ob das jemand mal gemacht hat, es klingt wie etwas, was man mal für eine Abschlussarbeit machen könnte, aber wenn man sich einfach die Dimensionen vor Augen fühlt, Karthago hat ein großes Territorium, also wenn man das alles wirklich selbst wenn man nur den Stadtkern durchpflügen will, so dass es etwas hilft mit Salz, also wie viele Tonnen und Tonnen von Salz man da benötigen sollte, wo kriegt man die her? Und wer bezahlt das? Salz ist teuer, Salz ist nicht unbedingt ein Luxusgut, aber es ist jetzt auch nicht alltäglich. Ne? Also die Römer haben nicht einfach so jeden Tag ein bisschen Salz auf ihre Frühstückseier gemacht. Dafür ist es zu teuer. Und die Vorstellung, dass man eben dann diese Ressource nimmt, nur um diese Art von Strafe durchzusetzen, also auch da wieder. Ne? Es klingt gut, ist eine schöne Geschichte, aber es gibt historisch gesehen nicht den geringsten Beleg dafür oder nicht den geringsten Hinweis darauf, dass das passiert ist. Das ist eindeutig in dem Bereich der Legende anzusiedeln. Was nicht in dem Bereich der Legende, was wir wissen, ist, wie gesagt, die Stadt wird zerstört, sie wird geplündert, sie wird niedergebrannt, sie wird entvölkert, die Leute werden in Sklaverei verkauft und alles, was übrig bleibt an materiellem Wert, materiellen Objekten, wird eben gesammelt. Scipio kehrt nach Rom zurück, er darf einen sehr prächtigen Triumph feiern und es gibt die Quellen berichten, dass er dem römischen Staatsschatz nur etwa 4000 Talente Silber zugeführt hat aus der Beute, weil er so großzügig mit seinen Soldaten war. Die 4000 Talente ist weniger, als Scipio Africanus dem Staat geben konnte nach dem Zweiten Punischen Krieg. Und Scipio Africanus hatte nicht das Privileg, eine komplette Stadt zerstören und ausbeuten zu dürfen. Das heißt, es ist im Vergleich sehr, sehr geringe Summe. Und es soll eben nochmal betonen, was für ein toller Feldherr Scipio Aemilianus doch ist, weil er eben seine Soldaten und Offiziere, die 3 Jahre lang gekämpft haben, an dem Gewinn sehr, sehr fair beteiligt hat. Er feiert den Triumph im selben Jahr wie auch Mummius, der Zerstörer Korinths, ne? Weil wir müssen uns ja immer vor Augen führen, dass alles, dieser dritte Punische Krieg findet parallel statt mit dem Aufstand in Griechenland, mit dem letzten makedonischen Krieg gegen Andriskos. Das sind alles sind synchrone Events und die beiden Zerstörer der beiden großen Signalstädte Karthago und Korinth feiern im gleichen Jahr ihren Triumph. Und dann war es das erst einmal für eine Weile mit Karthago. Die Stadt bleibt in Ruinen bestehen, nicht bevölkert. Das karthagische Gemeinwesen hört natürlich auf zu existieren. Und das, was früher Karthago war, das Territorium, wird jetzt eingegliedert in das, was dann die Provinz Afrika wird, die erste römische Provinz auf afrikanischem Boden, die in Zukunft eine sehr reiche, sehr wohlhabende Provinz wird. Was, wenn wir noch einen kurzen Blick in die Nachgeschichte werfen, es gibt relativ früh einen römischen Versuch, die Stadt wieder aufzubauen. Und zwar im Zusammenhang mit den Reformversuchen der Gracchen. Also das sind so Volkstribune, die ein politisches Reformprogramm durchsetzen wollen und daran scheitern. Und einer von ihnen, Gaius Gracchus, sind Brüder Tiberius Gracchus und Gaius Gracchus. Gaius Gracchus hat 123, also nur knapp 20 Jahre nach dem Untergang der Stadt, die Idee, die Stadt als eine römische Kolonia, also als eine Ansiedlung von römischen Bürgern wieder neu zu gründen. Er will damit konkret das Problem lösen, dass ein guter Teil der römischen Bevölkerung, der normalen Leute, also der Bauern, der Kleinbauern, die den Kern der Armee ja auch ausmachen, und die den Kern der römischen Wirtschaft ausmachen, dass die eben durch die immer wiederkehrenden und nicht aufhören wollenden Kriege pauperisiert wird, verarmt, ihr Land verliert und dann eben ins Proletariat absinkt. Und er will das Ganze beheben, weil das in seiner Zeit durchaus Probleme gemacht hat. Er will es beheben, indem er ihnen Land zuweist, unter anderem in Italien, aber auch im außeritalischen Gebiet des Römischen Reiches. Und da kommt ihm eben diese Idee, Karthago als Stadt wieder aufzubauen, aber als römische Stadt. Das scheitert einem innenpolitischen Widerstand. Genauso wie Caesar das Gleiche vorhat, um seine Veteranen anzusiedeln. Auch das scheitert, weil Caesar ermordet wird. Aber unter Augustus, das heißt gegen Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus, wird Karthago tatsächlich wieder neu gegründet. Und zwar als Colonia Julia Concordia Karthago. Augustus siedelt dort Veteranen an und aus Karthago wird eine römische Stadt. Beim Bau dieser Stadt werden die noch stehen gebliebenen Ruinen zerstört und halt eben für den Neuaufbau verwendet. Das macht die Archäologie der Stadt sehr kompliziert, ne, weil wir von dem vorrömischen Befund wirklich sehr wenig haben und eigentlich, also so ein paar spektakuläre Sachen wie der Tophet, also dieser Friedhof, die sind noch da, aber sehr wenig. Also wir haben nicht nur den Zerstörungshorizont durch die Belagerung, sondern auch den Zerstörungshorizont dann durch den Umbau. Das führt dazu, dass das punische Karthago ziemlich, ziemlich weg ist. In der Folge, in der nachchristlichen Zeit, wird Karthago dann zur Hauptstadt der Provinz Afrika. Sie wird eine der wichtigsten Städte des Römischen Reiches. Also wir haben so die, also was vor allem in der Spätantike ist das sehr eindeutig der Fall. Wir haben Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Karthago. Das sind die fünf größten und wichtigsten Städte des Römischen Reiches. Wir haben so um 300 herum oder im 4. Jahrhundert kann man vielleicht wieder mit 300.000 Einwohnern rechnen. Es ist der Sitz des Statthalters von Afrika. Es ist ein Zentrum des frühen Christentums in Afrika. Also wir haben Kirchenväter wie Tertullian und Kyprian, die in Karthago als Bischof wirken. Wir haben Augustinus von Hippo, der berühmte Bischof von Hippo Regius, hat dort studiert. 397 findet das sogenannte Konzil von Karthago statt, was eben die Entscheidung trifft, welche Bibeltexte kanonisch sind und welche nicht. Das heißt, Altes und Neues Testament, so wie wir es kennen, wird dort festgelegt, welche Texte gehören dazu. Und in der Spätantike, das Denouement dann wieder, 439 wird Karthago erobert von den Vandalen unter ihrem König Geiserich. Das heißt, wir sind da im Bereich dessen, was man früher so die Völkerwanderung genannt hat, und wird dann eben zum Zentrum des Vandalischen Reiches in Nordafrika. Ironie der Geschichte übrigens, 455 wird ja Rom geplündert von den Vandalen. Das heißt, wir haben ein halbes Jahrtausend nachdem Karthago zerstört worden ist von einer römischen Armee, wird Rom geplündert und gebrandschatzt von einer Armee, die von Karthago aus gestartet ist. Das ist so leicht ironische Wendung. Karthago wird wieder römisch durch die Rückeroberung von Justinian, 534, wird dann wieder Teil der neu etablierten Provinz Afrika wieder, und dann in der Spätantike, also im 6. Jahrhundert, wenn die Eroberung, zu dem Zeitpunkt, wo die Eroberung Justinians schon ein bisschen wieder zu bröckeln beginnen, wird Karthago dann zur Hauptstadt des sogenannten Exarchats von Karthago, also so eine semi-autonome Provinz des Römischen Reiches. Es bleibt sehr lange römisch. Es fällt erst 698 an die Araber, also im Zuge der Expansion der jetzt islamisierten Araber. Und das ist dann das Ende auch sozusagen der Stadt Karthagos. Ist genauso auch wie bei Alexandria auch, also im Zuge dieser arabischen Entwicklung, also jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, aber im Zuge der arabischen Eroberung verlieren die römischen Städte an Bedeutung. Alexandria wird zugunsten von Kairo irgendwann aufgegeben quasi, und Karthago wird zugunsten von dem neu gegründeten benachbarten Tunis, also der Hauptstadt von Tunesien, als Verwaltungszentrum aufgegeben. Das heißt, 698, wenn man ein Datum haben will, ist das Ende von Karthago in seiner römischen Form, in seiner römisch-christlichen Form, und damit dann eben auch das Ende spätestens das Ende der karthagischen Geschichte. Von einem kleinen Addendum abgesehen, nämlich ein Ereignis am 5. Februar 1985, was ganz nett ist, weil es zeigt, wie Geschichte heute noch manchmal sozusagen auf der politischen Ebene benutzt wird oder auch wie man sich erinnert an solche Sachen. Am 5. Februar 1985, also 2131 Jahre nach dem Ende des Krieges und der Zerstörung Karthagos, haben die Bürgermeister von Rom und von Tunis einen Friedensvertrag unterzeichnet. Und damit endet dann quasi auch formalrechtlich, wenn man so will, die Zeit der punischen Kriege zwischen Rom und Karthago. Wenn man versucht, sozusagen eine Schlussfolgerung aus dem Ganzen zu ziehen oder das Ganze noch einmal so ein bisschen analytisch zu betrachten, stellt sich natürlich die Frage, wieso gab es diesen dritten punischen Krieg? Der erste punische Krieg war eine imperiale Konfrontation zwischen einer aufstrebenden Macht und einer existierenden Macht, die in einem relativ überschaubaren geografischen Gebiet um die Vorherrschaft kämpfen. Das ist nicht so besonders ungewöhnlich. Der zweite punische Krieg, den kann man auch noch in diese Kategorie setzen. Vielleicht noch, wenn man es glaubt, was die Quellen sagen, mit einem psychologischen Moment versehen, nämlich diesem Rachegedanken. Der dritte punische Krieg ist nicht ganz so einfach zu erklären, weil es objektiv so aus Historikersicht jetzt, aus unserer Zeit, relativ wenig Grund dafür gibt. Man hat unterschiedliche Motivationen versucht, wahrscheinlich zu machen für die Römer. Das eine, also wir haben ein psychologische, also die Hypothese, dass es psychologische Ursachen haben könnte, ne? Also eine späte Rache für den Zweiten Punischen Krieg. Ich habe ja schon erwähnt, Cato erwähnt die Verwüstung Italiens noch in seinen Reden, um gegen Karthago Stimmung zu machen. Also vielleicht hat man da so ein existierendes und immer stärker werdendes Ressentiment, auch 50 Jahre später noch gegenüber der Macht, die Italien 15, 16 Jahre lang verwüstet hat. Das ist jetzt nicht hundertprozentig unmöglich, aber es ist halt schwer zu, also ich meine, wie will man das deutlich machen, wie will man das nachweisen, wenn man die Leute nicht befragen kann, wenn man keine Ego-Dokumente hat aus der Zeit. Wir haben ja Momente definitiv in der Geschichte, wo solche Ressentiments lange überleben, ne? Also der Revanche-Gedanke am Vorabend des Ersten Weltkrieges war auf französischer Seite definitiv da, ne? Also Elsass-Lothringen, Rache für 1870, 71, das war da, das wissen wir aus den Schriften der Leute, die damals entscheidend gewirkt haben, der Soldaten, der Offiziere und so weiter. Wir wissen, dass in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg der Revanche-Gedanke für Versailles eine Rolle gespielt hat bei verschiedenen Gruppen. Auch das wieder aus Ego-Dokumenten, aus dem, was sie gesagt haben. Solche Quellen fehlen uns halt leider für die Römer. Deswegen, man kann das vermuten, aber nachweisen kann man es nicht, auch wenn es jetzt nicht per se unlogisch wäre. Man hat vermutet, dass der Krieg losgebrochen wurde aus Angst vor karthagischer Konkurrenz oder vor dem Wiederaufstieg Karthagos, der dann perspektivisch auch militärisch oder ökonomisch hätte eine Bedrohung werden können. Das ist auch wieder so die Schiene über Cato den Älteren. Und dass damit einhergehend dann sozusagen, dass ein Willen sich durchgesetzt oder ein Willen ins ja, sich langsam einen Willen etabliert hat in der politischen Schicht, einfach Tabula Rasa zu machen. Und dass man eben sozusagen einfach einmal ein für alle Mal Schluss machen wollte. Karthago muss weg, dann haben wir unsere Ruhe. Es gibt, wenn wir nochmal auf den Plan sozusagen so von grob gesprochen außenpolitischen Sachen, außenpolitischen möglichen Gründen bleiben, gibt es auch die Vermutung, die geäußert wurde, dass die Römer Karthago unter ihre Kontrolle bringen wollten, also halt provinzialisieren wollten, um zu verhindern, dass Massinissa das ganze Reich übernimmt, weil man Angst hatte vor einer Veränderung des Status quo, gerade weil Massinissa ja auch 88, 89 war zu diesem Zeitpunkt und man eben mit seinem Tod rechnete. Das heißt, vielleicht, das ist die These, die Römer waren unsicher, was in Afrika passieren würde, wie expansiv die Söhne Massinissas sein würden. Die hatten einen sehr schlechten Ruf, weil sie sehr fragwürdige Menschen anscheinend gewesen sind. Und dass Rom dem einfach zuvorkommen wollte, indem man selbst quasi dann jetzt eine Provinz da begründet und dann hat man die direkte Kontrolle. Ja, kann man vielleicht sich vorstellen, aber wenn man tatsächlich Angst hatte, dass die Numider Karthago übernehmen würden, wieso hat man die letzten 20 Jahre davor den Numidern erlaubt, so viel von Karthago zu übernehmen? Das scheint mir so ein gewisser Widerspruch zu sein. Und wenn man wirklich Karthago hätte beschützen wollen vor den Numidern, hätte es einen ganz einfachen Weg gegeben, indem man Karthago zum Amicus et Socius der Römer gemacht hätte, also zum Freund und Verbündeten. Das hätte es automatisch vor Massinissa geschützt, denn Massinissa hätte sich garantiert nicht getraut, Karthago anzugreifen gegen den Willen der Römer. Das heißt, nicht so hundertprozentig überzeugend. Es gibt da eine andere Denkschule, die Gründe eher in der römischen Innenpolitik sucht, ne? Also dass wir jetzt nach der expansiven Phase der Republik haben wir, also so diese These, sind wir dann jetzt eingetreten in die imperiale Phase der Republik, ne? Also die Respublika, die als Imperium schon agiert und fungiert und die niemanden, keinen Konkurrenten neben sich dulden kann und deswegen eben Konkurrenten ausschalten muss. Das wäre ein Teil davon. Der andere Teil ist, dass es sozusagen Primat der Innenpolitik quasi, also dass diese Feldzüge gibt, dass diese genauso wie die Expansion im zweiten Jahrhundert, besonders dieser letzte Feldzug gegen Karthago, getrieben wird nicht von außenpolitischen Erwägungen, sondern von der Gier und Großmannssucht der römischen Gesellschaft, ne? Also von der Aristokratie, die nach Mitteln sucht, um in der inneraristokratischen Kompetenz sich über andere zu erheben. Ne? Also wie kann ich, wenn die Leute, gegen die ich mich politisch durchsetzen muss, sind Leute, die Griechenland erobert haben oder die den Krieg gegen einen Makedonenkönig gewonnen haben. Wie kann ich denn da politisch Erfolg haben gegen die, außer wenn ich noch größere Erfolge vorweisen kann und noch mehr Leute versklaven und noch mehr Orte erobern kann? Und dass dieser Zyklus an Konkurrenz und an der Influx von immer neuen Geldressourcen und so weiter, dass das eben dazu geführt hat, dass aus diesem inneraristokratischen Druck heraus ein Druck entsteht, immer neue Plünderzüge, immer neue Eroberungskriege, immer neue Expansionen zu unternehmen, einfach um dieses System zu füttern, damit es weiterlaufen kann. Das ist vor allem, also ein Forscher namens Dexter Hoyos, der das vertritt. Wenn wir uns Karthago, Dritter Punischer Krieg angucken, das ist rund 20 Jahre nach dem letzten großen Plünderzug der Römer, den sie durch Griechenland und Epirus veranstaltet haben, also im Nachgang des Dritten Makedonischen Krieges. Das heißt, wenn wir uns auf diese Überlegung einlassen, 20 Jahre danach, es wird Zeit wieder, dass mehr Geld, mehr Beute gemacht wird, damit man die römische Expansion und die Aristokratie halt auch finanzieren kann. Die haben ja auch ein Bedürfnis nach Geld und nach materiellem Wohlstand. Die römische Wirtschaft hat ein Bedürfnis nach Sklaven. Und große Eroberungen führen immer dazu, dass große Menschenmassen versklavt werden. Das heißt, da gibt es auch so Argumente und Punkte, die dafür sprechen. Also, dass es eher von innen getrieben worden ist als von außen. Wir kommen nicht so ganz zu einem guten Punkt, glaube ich. Also ich habe noch keine Arbeit gelesen, die jetzt tatsächlich für mich restlos überzeugend das eine oder das andere argumentieren würde. Vielleicht ist es halt so wie häufig, dass man sagt, es ist ein bisschen von allem. Also viele Sachen spielen damit rein. Was auch mit reinspielt, ist die Tatsache, dass im Jahr 151 vor Christus die letzte Tranche der 50-jährigen Reparationszahlung fällig geworden war. Und Karthago dann nicht mehr dieses Damoklesschwert über sich hatte. Es ist wahrscheinlich eine Mischung von unterschiedlichen Aspekten. Wir können den Entscheidungsträgern leider nicht in den Kopf reinschauen. Fakt ist allerdings, Karthago ist objektiv gesehen keine Gefahr. Es ist nach dem Zweiten Punischen Krieg nicht wohlhabend genug. Es hat nicht genug Ressourcen, nicht genug Manpower, keinen Zugang zu Söldnern. Es hat keine Flotte. Und die gesamte mediterrane Hegemonialposition von Rom, was ja auch schon im Osten quasi jetzt die vorherrschende Macht ist, ist so erdrückend, dass Karthago in keinster Weise wirklich eine real existierende Gefahr für Rom gewesen sein konnte. Das ist einfach nicht so. Zudem hatten wir diesen Feldzug gegen Massinissa bei Aroskopa 152, der in einer Katastrophe endet. Also das hätte mich also immer auch beruhigt. Selbst wenn die Karthager was probieren, geht's halt schief. Das psychologische Argument, auch das kann man dagegen argumentieren, ja, es gibt so diese Ressentiments, das leuchtet erstmal ein, aber wenn diese Ressentiments so stark sind, wieso hat man dann in den ersten 30 Jahren nach dem Friedensvertrag die Karthager vor Massinissa in Schutz genommen? Also auch das ist so ein bisschen so eine Ungereimtheit. Es ist am Ende schwierig. Was sicher ist, ist, dass die Römer den Krieg wollten, weil sie haben ihn bewusst herbeigeführt zum Schluss und die Art und Weise, wie sie ihre Verhandlungen betrieben haben, waren von einer so derartigen Unehrlichkeit geprägt, dass es keine andere Erklärung eigentlich dafür gibt, als dass sie wollten den Krieg und sie wollten die Karthager Schritt für Schritt hinters Licht führen, damit der Krieg so einfach wie möglich für die Römer wird. Das hat nicht geklappt, aber ihr endgültiges Ziel haben sie erreicht. Was man berücksichtigen muss, auf jeden Fall bei der Deutung von diesem Dritten Punischen Krieg, ist der insgesamte imperiale Kontext dieser Zeit. Man muss berücksichtigen, was zwischen Zama und 146 vor Christus mit Rom passiert ist. Und in dieser Zeit, müssen wir uns nochmal vor Augen führen, ist sehr viel passiert. Der Zweite Makedonische Krieg, der Syrische Krieg, der Dritte Makedonische Krieg, die Kriege in Griechenland, der Aufstand in Griechenland. Es sind eine Menge Ereignisse passiert, die Rom zur absolut dominierenden Macht haben werden lassen, die aber auch gezeigt haben, was die Grenzen und was die Probleme von der römischen Macht sind. Wenn wir nochmal in Griechenland zurückdenken, dieses Laissez-faire nach den ersten Interventionen, man zieht sich zurück in der Hoffnung, dass sich alles schon erledigt und dann wird man immer wieder reingezogen, diese Zyklen von Aufständen und neuen Kriegen, eben weil es ein Machtvakuum gibt. Das alles ist passiert. Das alles hat Rom jetzt auch, würde ich sagen, begriffen, weil 146 ist ja, wie gesagt, auch das Ende des Aufstandes des Andriskos und das Ende des Aufstandes in Griechenland und die Provinzialisierung von Griechenland. Das heißt, das muss man auf jeden Fall in Rechnung stellen. Auch die innenpolitischen Entwicklungen in dieser Zeit, eben der Anstieg von individuellen Persönlichkeiten zu unangreifbaren Stellungen oder fast unangreifbaren Stellungen der Macht, der enorme Anstieg von materiellem Wohlstand in Rom, verteilt aber auf eine ungleiche Art und Weise. Wenn wir nochmal an Scipio Africanus zurückdenken, der Besieger Hannibals, der dann später im selbstgewählten Exil auf seinem Landgut endet, weil aus seiner Sicht der Rest der senatorischen Gesellschaft sich gegen ihn verschworen hat. Also wir haben auch eine Phase von extremen Spannungen innerhalb dieser Senatorenschicht. Und das ist eben alles dieser imperiale Kontext. Wir haben die Synchronizität mit dem Aufstand in Griechenland. Wir haben also Andriskos, Philipp der Sechste. Wir haben kurz vorher, ein paar Jahre vorher, hatten wir den Krieg von Perseus, ne, der auch nochmal so ein Fanal war. Wir haben gleichzeitig, und das wird auch noch in den Jahrzehnten nach 146 eine Rolle spielen, die Tatsache, dass Rom in Hispanien in einen endlosen Krieg verstrickt ist. Ne? Also man hatte das ja den Karthagern weggenommen im Zweiten Punischen Krieg, aber die Keltiberer wollen nicht so wirklich, dass die Römer sie alle beherrschen, und deswegen enormer Krieg, der erst ein paar Jahre, der erst 20 Jahre später ungefähr auch wieder von Scipio Aemilianus beendet werden wird mit der Zerstörung von Numantia. Ne? Aber das läuft eben auch in Parallele und das läuft synchron zu dem dritten Punischen Krieg. Das heißt, wir haben eine imperiale Konstellation, in der die Ereignisse der letzten Jahrzehnte und die laufenden Ereignisse alle so in eine bestimmte Richtung gehen, die Rom dazu zu der Erkenntnis drängen, entweder wir herrschen direkt oder wir haben die ganze Zeit nur Ärger. Und dann hat man auch sozusagen eine sehr römische Denkweise, würde ich sagen, die einfach sagt, okay, also sie brauchen eine Zeit, bis sie zu dieser Erkenntnis kommen, aber wenn sie dann zu dieser Erkenntnis kommen, dann ist es jetzt aber, wie man in Trier sagen würde, weiß Pillow, ne? Also jetzt ist auch genug. Und dann gibt es einfach Exempel, die man statuieren muss und Lektionen, in Anführungszeichen, die man den anderen nicht-römischen politischen Einheiten beibringen muss, nämlich, dass es eine Grenze gibt, bis zu der Rom sich immer wieder in diese Streitigkeiten hineinziehen lässt, und ab dieser Grenze wird Rom einfach dann direkt herrschen und selbst entscheiden, was Sache ist. Und das ist genau das, was sie mit Karthago machen. Wir wissen nicht unbedingt, wir haben nur so einen leichten Hinweis darauf, wie das in der damaligen Welt gesehen worden ist. Polybios im 39. Buch, was nur sehr, sehr fragmentarisch erhalten ist. Eine längere Passage, die erhalten ist, ist eine Schilderung von Polybios, der unterschiedliche Reaktionen, zeitgenössische Reaktionen auf den Krieg vorstellt, also besonders der griechischen Welt. Und manche, schreibt er, also Zitat, billigten das Verhalten der Römer. Sie hätten klug und verständig ihre Machtinteressen wahrgenommen, dass sie der ständigen Bedrohung ein Ende machten, Zeuge von politischer Vernunft und Weitblick. Zitat Ende. Andere hätten dagegen geschrieben, sie hätten mehr und mehr die Herrschaft der Athener und Spartaner übernommen. Zitat, früher hätten sie mit allen nur so lange Krieg geführt, bis sie den Gegner besiegt hätten. Jetzt aber hätten sie eine Probe ihrer eigentlichen Gesinnung gegeben, als sie das makedonische Reich mit Stumpf und Stil ausrotteten und durch ihre Entscheidung über Karthago. Zitat Ende. Polybios sagt dann, also das ist eine längere Passage, er sagt auch, die Römer seien, also er gibt diese Meinung wieder, die Römer seien im Ganzen ein zivilisiertes Volk, jetzt aber seien sie mit Trug und List vorgegangen, und das sei haargenau, Zitat, das Intrigenspiel eines Despoten. Das heißt, es gibt offensichtlich eine Sichtweise, die Rom eben auch als eine Art von tyrannischer Macht sieht, die Karthago hintergangen und dann zerstört hat. Andererseits, und das ist dann die letzte Passage, die ich noch zitieren möchte, andere, so Polybios, sehen überhaupt kein Vergehen, denn Zitat, sie, die Römer, hätten sich weder an den Göttern, Eltern oder Toten vergangen, noch Eide und Verträge gebrochen. Also die Götter, die Eltern sind die Vorfahren und die Toten, das ist so alles, was heilig ist, könnte man auch sagen. Am wenigsten aber hätten sie Gesetz und Sitte oder Treu und Glauben durch Wortbruch verletzt. Zitat Ende. Und das bezieht sich natürlich jetzt wieder auf dieses rechtliche Argument, dass die Karthager ja die Deditio angeboten haben. Das heißt, die Römer waren rechtlich und moralisch gesehen, aus ihrer Sicht zumindest, vollkommen berechtigt, das zu tun, was sie getan haben. Das ist alles kein Problem. Dieses Treu und Glauben, ne, also das griechische Wort, was Polybios benutzt, ist Pistis, das lateinische Äquivalent wäre Fides, das ist etwas ganz Wichtiges für die Römer. Das heißt, das wird nochmal betont, dass sie nicht untreu oder unzuverlässig oder ja, also nicht treu gehandelt hätten, sondern dass sie eben sich an die Gebote der Fides gehalten haben, weil sie es durften. Ja. Was wir aus diesen ganzen, also aus diesen Berichten machen sollen, ist so ein bisschen, das sei mal so dahingestellt, wir wissen nicht, inwiefern Polybios wirklich jetzt Sachen wiedergibt, die tatsächlich so diskutiert wurden, oder ob das mehr seine eigene Sichtweise ist oder so seine Art, seine Abwägung zum Schluss seines Werkes zu machen. Wahrscheinlich ist es halt, also ganz erfunden haben kann er es nicht. Das sind so ungefähr die in Grundzügen wenn wir so wollen, die Debatte der öffentlichen Meinung, die zu dieser Zeit gelaufen sein muss einfach. Die Forschung aus moderner Sicht ist sich einig, dass der Krieg von Rom gewollt ist. An jedem Punkt zwischen 152 und 149 wählt Rom die Option Krieg und betreibt eine Bad Faith Diplomacy. Also man spielt nicht mit offenen Karten, man provoziert eine Krise, um eben ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten. Es geht fast ganz auf, aber es geht nicht hundertprozentig auf, weil man muss eben dann doch 3 Jahre lang diesen Krieg führen. Ein letzter Punkt, den ich machen will, der vielleicht ein bisschen kontraintuitiv ist auf den ersten Blick, der aber wichtig ist: Die Zerstörung Karthagos 146 begründet nicht die Hegemonie Roms im Mittelmeergebiet. Das liest man gelegentlich noch. Ne? Also jetzt ist der letzte Gegner erledigt, jetzt herrscht Rom über das ganze Mittelmeer. Das stimmt nicht. Rom herrscht schon lange über das ganze Mittelmeer. Die Hegemonie existiert schon lange. Im Grunde existiert sie seit 201 im Westen. Spätestens mit dem Syrischen Krieg existiert sie auch im Osten. Was die Zerstörung Karthagos und die gleichzeitige Zerstörung Korinths allerdings machen, ist, sie macht diese Hegemonie unübersehbar. Es ist nicht mehr möglich, sie zu ignorieren oder zu glauben, dass sie nicht existiert für die Zeitgenossen. Und genau das ist meiner Meinung nach die Absicht sozusagen hinter dir, also zumindest hinter der Entscheidung zur Zerstörung Karthagos und zur Entscheidung der Zerstörung Korinths. Es geht darum, ein Exempel zu statuieren, und es geht darum, vielleicht schon damals bewusst aus römischer Sicht, aber auf jeden Fall ist das der Effekt, der, wenn man es ex post betrachtet, eintritt. Es geht darum, eine Signalmarke in den Sand zu setzen und sagen, ab hier ist es jetzt anders. Ne? Ab hier ist es nicht mehr dieses klassische römische Modell, wo wir so tun, als ob wir nicht direkt intervenieren, sondern jetzt machen wir es anders. Und das ist, glaube ich, so das Entscheidende 146. Nicht, dass da eine Herrschaft begründet worden wäre, die gibt es schon lange vorher, sondern dass die Modalitäten dieser Herrschaft anders kommuniziert werden und eine neue Phase sozusagen in der Geschichte des Römischen Reiches, des Imperium, eintritt. Wir haben diese Reihe von Folgen, wo wir die römische Expansion betrachtet haben, begonnen mit Polybios, der die römische Expansion in seinem Werk mit dem Jahr 264 beginnen lässt, das heißt mit dem Beginn des Ersten Punischen Krieges. Mit dem Ende des Dritten Punischen Krieges ist der Prozess für Polybios abgeschlossen. Also die 40 Bücher seines Geschichtswerkes, das 39. Buch ist immer noch, also so das Nachwirken des Dritten Punischen Krieges. Das 40. Buch ist leider überhaupt nicht erhalten. Also wir wissen nicht, was da drin stand, und wir wissen nicht, was er da gemacht hat. Vielleicht war es auch so ein großes Resümee oder ein Fazit, aber wir wissen es einfach nicht. Aber chronologisch, die römische Expansion, die Tatsache, dass Rom innerhalb von knapp 100 Jahren es geschafft hat, von einer mittelgroßen Stadt in Mittelitalien zu der dominierenden Macht im ganzen Mittelmeer zu werden, das ist ja das, was Polybios erklären wollte seinem griechischen Publikum. Wie konnte das eigentlich passieren, dass die uns erobert haben? Diese Periode beginnt für ihn mit 264 und sie hört auf mit 146. Und mit dem Ende des Dritten Punischen Krieges ist der Prozess für Polybios abgeschlossen. Rom hat gewonnen. Allerdings, und vielleicht so ein Vorgriff auf spätere Ereignisse, wenn wir einem anderen römischen Autoren glauben, dann hat mit dem Ende Karthagos auch etwas Neues begonnen. Für Sallust, ein Autor der späten Republik und der frühen Kaiserzeit, ein Zeitgenosse Cäsars und Ciceros und Augustuses, der das alles, der diesen Untergang der römischen Republik miterlebt hat und den Beginn des Kaisertums. Für Sallust ist Karthago der letzte Rivale des römischen Imperiums. Also Emula Imperii Romani schreibt er. Der Untergang, dieses Verschwinden dieses Rivalen, ist für, genauso wie das für Polybios das Ende seiner Expansionsgeschichte ist, ist es für Sallust der Beginn seiner Geschichte der schleichenden Korruption und des schleichenden Niedergangs der Römischen Republik. Der Beginn einer Zeit von ungezügelter Gier und Großmannssucht, sowohl auf der individuellen Ebene von republikanischen Politikern, wie auch auf der staatlichen Ebene der Respublika als politische Einheit. Der Beginn einer Zeit von erbitterter Konkurrenz und Machtkämpfen, die am Ende schließlich die Republik zugrunde gehen lassen. Der Untergang der Karthagos ist für Sallust der Moment, wo das alles beginnt. Der erste Schritt auf einem Weg zu einem Jahrhundert der Bürgerkriege und der Proskriptionen, der sozialen Umwälzungen, der gesellschaftlichen Probleme einer Zeit von Sulla, von Caesar und von der Militärdespotie, die Augustus einführt und die er dann als Prinzipat verkleidet. Das alles, wenn wir Sallust glauben, beginnt mit dem Untergang Karthagos, weil genau das eingetreten ist, vor dem auch schon Scipio Nasica gewarnt hat in den Senatsdebatten gegen Cato. Wenn wir unseren letzten Feind vernichten, haben wir kein Korrektiv mehr. Wir müssen nicht mehr gegen einen externen Feind zusammenhalten, sondern wir sind dann mit unseren eigenen Problemen konfrontiert. Und das ist mehr oder weniger genau das, was das nächste Jahrhundert, das letzte Jahrhundert der Römischen Republik kennzeichnen sollte.